Songpoeten, der Podcast.
Hallo liebe Songpoeten-Podcast-ZuhörerInnen, herzlich willkommen. Es ist eine ganz besondere Freude heute, denn mit dieser Folge startet die 5. Staffel. Wir machen jetzt schon 5 Staffeln Songpoeten. Das bedeutet, am Ende dieser Staffel wird es 50 Folgen Songpoeten geben. Das ist ein absoluter... Ihr könnt quasi fast ein Jahr lang jede Woche Songpoeten hören. Und das sei euch natürlich auch empfohlen, falls ihr die anderen Folgen noch nicht kennt. Aber jetzt sind wir erstmal hier und heute im Jetzt und hier in dieser Folge. Und ich habe einen ganz, ganz tollen Gast, auf den ich mich sehr gefreut habe. Es gibt viel zu besprechen, was ich über sie gelesen habe. Und viele von euch werden sie kennen und vielleicht noch nicht von allen Seiten. Deswegen nehmen wir uns das heute mal vor. Bei mir ist heute die wunderbare Ela.
Hi.
Hallo Ela.
Hey.
Sag mal, du heißt ja eigentlich Elsbieta. Wie spricht man das richtig? Habe ich das richtig ausgesprochen? Nee, wahrscheinlich
fast nicht. Der Wille war da. Nein, Quatsch. Ja. Ich heiße eigentlich Elsbieta.
Elsch. Ah ja, genau. Das ist dann so ein
Genau, Elsch. Auf dem Z ist meistens so ein Punkt und es kommt aus dem Polnischen. Ja. Also ich glaube, auf Deutsch wäre es Elisabetta. Ja, und
aber es gibt ja auch Elsbett im Deutschen.
Genau, Elsbett gibt es auch noch. So nennt mich manchmal meine beste Freundin aus dem Saarland. Elsbett Samovas, so ungefähr. Das ist ganz witzig. Und ja, der Spitzname von Elsbieta ist dann Ella oder Ela.
Ja. Also die meisten Deutschen sagen wahrscheinlich Ela, aber es ist eigentlich Ella.
Ja, also im Polnischen schreibt man ja Ella mit einem L.
Ja.
Und ich glaube, das ist für die deutsche Sprache gar nicht so einfach, weil man hört es eher mit zwei L und... Ja, ich finde Ela auch schön.
Okay, also aber ich will ja, dass du dich wohlfühlst. Deswegen soll ich lieber Ella oder soll ich lieber Ela sagen?
Ela freue ich mich sehr drüber.
Okay,
yes! Gesagt,
okay. Ela, bevor wir über dein Leben sprechen und wie du da gelandet bist, wo du heute bist. Es gibt ja viele Stationen in deinem Leben, die sehr aufregend sind. Es gibt natürlich die eine große Story, da kommen wir nachher auch noch zu, mit deiner ESC-Teilnahme. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Du bist in Smila geboren, in der Ukraine.
Ja.
Und dein Vater war Rockmusiker, Rockgitarrist in einer ukrainischen Rockband. Das war keine Coverband, das war schon so eine richtige originäre...
Ja, das war so eine Band, die haben auch natürlich auch ein paar Sachen gecovert. Aber wir sind immer mit der Familie auch immer in diesem großen Kulturzentrum aufgetreten. Bei uns in Smila.
Und deine Mutter ist gelernte, jetzt will ich es nicht falsch machen, Opernsängerin.
Jawohl, genau. Also wir waren ein sehr, sehr bunter Haushalt.
Ja.
Das war immer ganz, ganz spannend und ich muss auch so rückblickend wirklich sagen, dass ich echt auch ein bisschen stolz drauf bin, dass mir zumindest beigebracht wurde, nie irgendwie in Schubladen zu denken, weil bei uns der Haushalt auch immer bunt war und mit ganz vielen bunten Menschen.
Ja, ich wollte sagen, da ist ja eh auf U-Musik gestoßen in diesem Haushalt.
Auf jeden Fall.
Und daher bist du rausgekommen.
Ja, genau, das ist so... Das Nerdige mit dem Wahnsinn verbunden.
Jetzt kann man natürlich überlegen, was zu welcher Musik gehört.
Das stimmt.
Ja, ich glaube, man kann sich das gar nicht vorstellen. Das ist ja ein super musikalischer Haushalt, muss das ja gewesen sein.
Ja.
Wo ja Musik aber natürlich auch das vorherrschende Thema war. Und es ist ja auch immer, wenn Musik zum Job wird, dann wird die ja auch, dann ist das ja nicht nur den ganzen Tag irgendwie witziges Songwriting oder haha geil, ich sitze mit einer Gitarre in der Ecke oder so, sondern Musik ist ja auch, kann ja auch total Arbeit sein oder ist ja auch Arbeit, wenn man es professionell macht.
Ja, ich glaube auch. Also zumindest versuche ich es für mich ganz klar zu distanzieren, dass das eine Job ist und es ist halt so schön, wenn man etwas ganz, ganz besonders liebt, dass das dann irgendwie zum Job wird.
Mhm.
Aber ist auch nicht selbstverständlich, das muss man auch immer ganz doll sagen. Aber ich versuche echt mir regelmäßig mittlerweile, das hat lange gebraucht, auch regelmäßig einfach ein bisschen Abstand dazu zu nehmen.
Ja.
Wirklich.
Und wahrscheinlich dann ganz bewusst. Also auch so zum Beispiel, wenn du jetzt neue Musik hörst. Es gibt ja dann oft das Problem, wenn das quasi das Berufsfeld betrifft, dass man das nicht unvorbelastet hören kann, dass man dann direkt darauf hört, oh, wie ist das produziert, oh, was haben die da, was, wieso gehen die denn da in die Quinte, keine Ahnung, was machen die da für einen Quatsch oder so. Also dass man Musik quasi von so einem professionellen Standpunkt aus hört. Kannst du dich aktiv dazu zwingen zu sagen, ich will jetzt einfach mal Musik genießen?
Ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, ich höre Privatmusik fast gar nicht.
Es gibt auch viel, das stimmt.
Ich höre tatsächlich nur so Hardcore-New-Metal-Krams.
Ja.
Also so wirklich so H2O und Punk-Zeugs, so The Offspring, das finde ich immer ganz spannend. Das ist auch so eigentlich so
The
meine...
The Offspring haben ja vor kurzem ihren ganzen Katalog verkauft. Der
das
Sänger von The
so
Offspring
krass.
Hat seinen kompletten Katalog
so
verkauft.
Das ist einfach so
also
krass.
Alle Songs von Offspring hat er verkauft.
Das ist einfach so krass.
Er macht jetzt ein schönes Leben irgendwo auf einer Insel.
Der chillt. Na. Der chillt. Der hat Spaß. Nee, also deswegen, wenn ich wirklich Musik schreibe, dann ist man ja eher automatisch in dem Film und hört gerade, okay, was ist gerade aktuell?
Mhm.
Was bietet gerade Spotify so an? Die New Music Friday Deutschland Playliste?
Ja.
Hey! Man hört sich da eh immer die ganze Zeit durch. Deswegen versuche ich wirklich, also wenn ich zum Beispiel Auto fahre, höre ich meistens DLF, Deutschlandfunk. Oder halt wirklich,
und so.
Genau so, was passiert gerade eigentlich wirklich in der Welt? Oder eben halt, Punkrock.
Ja, aber ist ja auch gut. Ich meine, Punkrock ist ja auch eine sehr direkte Musik und die ist ja auch...
Frei aus der Seele raus.
Ja, absolut.
Let's go. Da gibt's keine Intonation und C-Parts. Sondern
ja, C-Parts gibt's bei den einen oder anderen ambitionierten
Punks auch.
Das stimmt,
aber man denkt nicht so krass darüber nach.
Ja, das stimmt. Das ist oft sehr hingerockt, möchte man sagen. Aber das ist ja auch die Energie von Punk. Deswegen ist es ja so toll.
Ja.
Als du 7,5 warst, seid ihr nach Deutschland gekommen, weil dein Vater gestorben ist,
ja.
Also dein leiblicher Vater. Und ihr seid dann ins Saarland gezogen, weil deine Mutter da einen neuen Mann oder Freund gefunden hat.
Genau, ein Saarländer.
Ja.
Das heißt, von einem Ende ans andere.
Also wirklich, muss man wirklich sagen.
Das ist echt so, wir leben wirklich ganz, ganz nah an der französischen Grenze im Saarland. Und das ist echt so verrückt, weil ich dachte so, Mama, warum sind wir denn nicht irgendwie nach Berlin? Da wären wir wenigstens ein bisschen näher an Polen dran. Sie so, ja, wo die Liebe halt hinfällt.
Ja.
Und ja, irgendwie voll schön, weil mein Skifahrer ist für mich eigentlich so mittlerweile so mein Papa.
Ja.
Und der ist auch echt so der Coolste.
Ja.
So, der hat gar nichts mit Musik zu tun.
Okay, also plötzlich kein reiner Musikhaushalt mehr, sondern der ist irgendwie
Mann der Worte.
Nee.
Also der war ganz, ganz, ganz früher tatsächlich Bergmann.
Und der Ort in Saarland, wo du aufgewachsen bist, was Schiffweiler.
Ja.
Oder wie die Saarländer sagen, habe ich gelesen, Schiffweiler. Das war ja der größte Bergbau in der Region. Das war
ja
ein Riesenbergbau. Und 95 ist das einfach geschlossen worden. Und dann war das einfach tot, der Ort. Irgendwie so.
Ja.
Total krass.
Das ist wirklich total verrückt, aber... Ja, also mein Papa ist halt auch einfach damit so groß geworden und für ihn ist das auch natürlich ein Stück Geschichte,
ja. Aber
der versteht ja auch gerade so den Weg der Zeit
ja. Und
das da auch dahinterher.
Ja, also klar, ich meine Bergbau, Kohle ist jetzt kein zukunftsträchtiger Energieträger mehr,
ja. Muss
man sagen. Aber das macht ja was mit so einer Region. Ich meine, ihr seid dann, wenn es 95, du bist 93, glaube ich, geboren, ne? 2000
genau,
seid ihr da hingekommen. Also
warst
gerade 5 Jahre zu, das ist noch nicht so lang.
Ja.
Da merkt man das so in der Region noch an, dass da plötzlich so eine Lücke klafft.
Ja, klar, auf jeden Fall. Aber, oh Gott, jetzt mache ich voll Werbung für Saarland. Klein, aber oho. Es ist tatsächlich alles ein bisschen moderner geworden und auch alles ein bisschen entspannter und cooler. Deswegen bin ich auch gerne eigentlich regelmäßig dort.
Ja.
Ich habe da immer noch so super viele Freunde und du hast da halt, also da, wo wir wohnen in Schiffweiler, das ist halt fast nur Wald.
Ja.
Das ist wirklich nur Wald.
Ich hab gelesen, in der Mitte von Schiffweiler steht die 1000-jährige Linde.
Oh mein Gott. Siehst
in
du
Stennweiler.
Da, in Stennweiler. Aus allen Weilers wird immer Villa.
Ah ja, verstehe. Stennvilla.
Stennvilla. Das ist echt, ich mag es da total, total gerne.
Ja.
Auch wenn es vielleicht jetzt natürlich nicht so eine krasse Bewegung hat wie in Berlin, aber es ist manchmal ganz gut, um so ein bisschen zu entkommen.
Ja,
ein bisschen Ruhe zu haben.
Ja, also ich glaube, es ist auch total geil, so auf so einer halb Countryside aufzuwachsen und aber so ein bisschen dörflich, aber dann, ich meine, Saarbrücken ist, glaube ich, 20 Kilometer entfernt
ja.
oder so. Also ihr hattet auch eine größere Stadt in der Nähe, wo man sozusagen städtisches Leben irgendwie ein bisschen oder städtisches Flair erleben konnte als Teenager. Also ich finde das ist eigentlich total geil, so aufzuwachsen, weil man sehr behütet aufwächst und da sich irgendwie so sehr austoben kann.
Ja, das ist auf jeden Fall immer ganz witzig, so wenn man dann früher, also ich war ja dann halt nicht nur viel Punkrock gehört, sondern wir hatten dann auch so ein super linkes Jugendzentrum.
Ja.
Und dann war dann, also ganz ehrlich, bei uns fährt halt im Dorf jede Stunde ein Bus. Und wenn der fährt, ist es halt schon das Höchste der Gefühle.
Ja, ja.
Manchmal kommt der nämlich gar nicht.
Ja.
Und dann war halt immer so, Papa, kannst du mich abholen?
Ja.
Es war echt so, ohne Eltern war man so ein bisschen verloren. Wenn man dann einen Führerschein hatte, war man schon so, okay, next level.
Ja.
Das war echt eine ganz, ganz coole Zeit. Aber am Anfang, als wir nach Deutschland gekommen sind, war es echt so ein bisschen schwierig, weil wir schon ein bisschen exotischer waren mit meiner Mom.
Ja.
Also ich habe halt schon damals immer so bestimmte Klamotten cool gefunden, so als Kind so Plüschjacken
ja. Und
super crazy Neonfarben fand ich immer mega toll und hatte
ja. So
meinen eigenen Style, kannte leider kein Deutsch und hatte auch als Kind immer so bunte Haare, ich fand das super cool. Und dann kommt man halt in ein Dorf, in so eine Grundschule, man wird dann nicht in die erste Klasse, sondern ich bin dann in die zweite Klasse
ja. Eingeschult
worden und das war nicht so einfach, weil da gab es auch nur so eine Girl-Gang.
Na, verstehe. Und
ich kannte kein Deutsch, mich hat kein Kind verstanden,
ja.
Ich war so voll der Exot.
Alien.
So wirklich alienmäßig
ja. Und
das war echt schwierig, da auch einfach anzukommen, also ich kam dann auch regelmäßig so nach Hause und war so zu meiner Mama so, ich gehe da nie wieder hin.
Hm.
Die verstehen mich nicht, also es waren auch teilweise so ein paar rassistische Sachen, weil man halt eh schon so, in Anführungszeichen, besonders war und dann ist auch so ein Schulranzen von mir mal im Müll gelandet oder man wurde auch als Ausländerin so ein bisschen betitelt und das war schwierig,
hm. Sage
ich auch ganz einfach, also wirklich war es auch.
Ja.
Meine Mom war aber echt so eine starke Frau, dass die zu mir immer gesagt hat, so hey, steh drüber, das wird vergehen. Und dann hat meine Grundschullehrerin gecheckt, dass ich singen kann Und dann hat die mich in so einen Chor reingesteckt. Und das war dann immer voll geil, weil die Kids dann irgendwie gesehen haben, ah ja, okay, die kann ja was. Dann war ich zwar immer noch der Exot, aber ich konnte halt irgendwie irgendwas. Und dadurch wurde man dann doch ein bisschen mehr integriert und hat dann zumindest eine Chance bekommen, sich als jetzt Ausländerin, zwei Länder liegen ja quasi so in meinem Leben dann dazwischen oder lagen zumindest damals, ja, integriert zu werden. Und das war echt dann wieder ganz schön, weil dann bin ich aufs Musikgymnasium und da war das nie dann plötzlich eine Frage, so wer ich bin, woher ich komme oder wie ich aussehe. Und das war echt für mich, damals so auf dem Gymi war das dann echt so ein cooler Neuanfang.
Du hast ja dann auch relativ schnell Deutsch gelernt oder das, was man im Saarland dafür hält.
Ja. Das war auch so geil, weil zuerst kam tatsächlich das Hochdeutsch und dann kam quasi der Slang.
Ah ja, verstehe. So. Hast du eigentlich auch Französisch gelernt, wenn du da so nah an der Grenze warst?
Ja, aber das war immer so ein hartes Game. Also ich kann leider nicht so viel so gut.
Ja. Hätte ich jetzt auch nicht getestet, also keine Sorge.
Gott sei Dank.
Mein Französisch ist auch nicht so besonders gut. Aber ich denke immer so, wenn man da so an der Nähe der Grenze aufwächst, dann kriegt man das immer
eigentlich
so ein bisschen ab.
Eigentlich voll schön, ja, eigentlich voll schön. Aber ich habe das Gefühl, also ich glaube so bei den Jüngeren gar nicht, aber es gab ja immer so eine große Feindschaft, also an der Grenze zwischen Saarland und Frankreich.
Ah, verstehe.
Und das ist dann so verrückt, wenn du irgendwie auf der anderen Seite bist. So die Älteren merken, dass du Deutsche, in Anführungszeichen, bist. Die können auch eigentlich Deutsch, aber die reden nicht Deutsch. Sondern die wollen dich das dann auch spüren lassen. Ja. Du bist uncool, du gehörst nicht hierher. Ja, ja. Also quasi so. Aber mittlerweile hat sich auch echt viel geändert.
Da sind die Franzosen ja tatsächlich, also auch wenn man in Paris Englisch sprechen will. Das hat sich auch geändert zum Besseren. Aber ich weiß noch in den 90ern und so, wenn man da Englisch gesprochen hat, haben die einen angeguckt. Also das war schon sehr besonders, muss man wirklich sagen. Aber naja, wie gesagt, also schöne Gegend, in der du aufgewachsen bist. Und dann, du hast gerade erzählt, du bist aufs Musikgymnasium gekommen. Und da konntest du natürlich dann erstmal so diese Trümpfe auch, die du auch von zu Hause mitbekommen hast, aber eben auch der Chor aus der Grundschule, das konntest du da natürlich irgendwie gut einsetzen und ausspielen und so, wa?
Das war echt super cool, weil du hattest da halt einfach auch, abgesehen natürlich von den normalen Schulthemen, hattest du halt aber auch super viele AGs, so Theater-AGs, Musical-AGs, Big-Band-Krams, Band-Krams. Mhm. Das wurde halt einfach ein bisschen mehr ausgebaut und das fand ich dann halt einfach super. Ja. So, ich konnte mich da total austoben.
Was war deine liebste AG?
Tatsächlich die Musical-AG.
Oh, was habt ihr gespielt?
Oh, die kleine Hexe. Das war richtig cool. Boah, jetzt fällt mir alles nicht mehr ein.
Ah, na, ist ja nicht so schlimm.
Das war gut.
Ich wusste gar nicht, dass es ein kleines Hexenmusical gibt.
Ja, also ich glaube, die Hauptrolle war die kleine Hexe und Geisterschloss.
Ne.
So, Leute. genau.
Aber Musical ja auch, ist ja auch so eine geile Disziplin irgendwie.
Das ist so eine verrückte Welt, auch mit diesem Schauspiel. Und es ist alles so übertrieben krass, aber die Musik ist so ein bisschen leichter verpackt. So, man schwebt so ein bisschen zwischen den Welten. Also ich fand das irgendwie ganz, ganz spannend.
Ja. Ich habe in einem Interview gelesen, dass du gesagt hast, du hättest mit 12 angefangen, Songs zu schreiben.
Ja.
Was waren die ersten Songs, die du geschrieben hast?
Oh, ich habe tatsächlich auf Englisch geschrieben und der erste Song, den ich geschrieben habe, war Black Rose.
Oh, so auf hieß Englisch der. Hast du direkt geschrieben.
Ja, weil man halt als Teenie, also ne, Punkrock hin oder her, ich habe halt früher wirklich Marilyn Manson geliebt und Nine Inch Nails. Und ich finde es auch sehr, sehr cool im Nachhinein, dass meine Mama da immer sehr offen war, was ich höre als Kind und Teenie.
Ja, Nein, in Schnells hat ja durchaus etwas Theatralisches, was man, glaube ich, sogar als Opernfan auch irgendwie gut nachvollziehen kann.
Genau, da war sie noch, Manson war sie schon so, aber selbst da war irgendwie die Toleranzgrenze relativ hoch. Und ich habe dann aber auch angefangen, super viel so Alicia Keys und Pink zu hören und Christina Aguilera. Also einfach so die Frauen, die halt vocalmäßig so heftig am Start waren. Und ich fand das ganz, ganz spannend. Ich glaube, so alle, die irgendwie Sängerinnen werden möchten, Sängerin, ist dann immer so die heftigsten Sänger. Sängerin sucht man sich dann auch einfach aus. Und das war bei mir der Fall. Und deswegen fing ich dann auch als Teenie erstmal an, so auf Englisch zu schreiben. Das waren dann halt so 3 bis 4 Akkorde drauf rumgejammt, irgendwie so Zahlen draufgeschrieben. Und das war für mich schon das Höchste der Gefühle. Meine Eltern mussten jeden Abend ein Konzert ertragen. So war das halt, mussten sie halt durch, von nichts kommt nichts. Und so fing das alles an.
Hast du das auf der Gitarre oder auf dem Klavier?
Klavier,
oder?
Genau. Ich habe dann, also als mein Papa verstorben ist, war wirklich ein Mini-Erbe. Und davon hat mir meine Mama dann das Klavier gekauft. So,
ja,
und das war halt so mein Ding. Ich habe natürlich klassischer Haushalt, ich habe mit Klassik angefangen. Ist auch natürlich das Beste so, um die ganzen Techniken zu lernen, aber für mich war schon so nach einem halben Jahr so, ich will eigentlich Popmusik machen.
Ja.
Und deswegen fing ich dann auch wirklich so selbst zu schreiben und mir die Akkorde so zurechtzulegen und ja, so fing es an.
Und war das dann aber so, also ich kann mich auch erinnern, ich glaube, wohl meine erste nicht, aber dann irgendwann, als ich auf dem Gymnasium war, hatte ich auch eine Band, wo ich englische Songs geschrieben habe. ich glaube, 2 habe ich geschrieben. Und da kann ich mich noch erinnern, dass man dann da so mit dem Wörterbuch sitzt, weil das Englisch halt noch gar nicht gut ist und man sich irgendwie so Sätze konstruiert, bei denen man glaubt, oh, das hört sich irgendwie ganz cool an und so. War das dann auch so bei dir?
Genau so, genau so. Und weil ich manchmal mir wirklich gar nicht sicher war, habe ich dann auch manchmal so die Englischlehrerin gefragt nach so ein paar Wörtern und habe dann auch so ein bisschen selbst korrigiert und sie hat mir auch ein bisschen geholfen. Das war echt ganz süß.
Was war dein liebster Song von dir selbst, den du damals geschrieben hast?
Gute Frage. Kann ich dir gerade gar nicht so wirklich beantworten.
Ja. Ich meine, gut, wenn sie alle gut waren, dann ist es ja völlig in Ordnung. Wieso hast du keinen Punk gemacht, wenn du auch Punk gehört hast?
Ich hatte eine Punkband.
Ach so, wirklich?
Ja, mit 14 hatte ich eine Punkband. Die hieß Science of Society. So richtig super cool. Ich hatte so alle möglichen Haare, wirklich bunt, pink, grün, alles. Und wir hatten nur einen einzigen Song. Der hieß dann auch wirklich so, wie Science of Society, wie die Band. Das war damit, und den haben wir einfach gefühlt die ganze Zeit geprobt, und das war halt so die Band. Wir sind einmal in unserem linken Jugendzentrum damit aufgetreten und das war's.
Aber Science of Society oder Science of Society?
Science,
ja, verstehe.
SOS, fanden wir so cool.
Ah ja, ja, das super ist cool. Sehr cool. Na, das ist sehr cool. Aber nur einen Song, habt ihr nur einen Song geschrieben?
Weiß ich nicht, wir waren so drin, wir fanden diesen einen Song so cool und dann hat man den die ganze Zeit dann drauf rumgejabbt, wie es halt immer so ist und das war so ein halbjähriges Projekt, ein einziger Song, aber hat Spaß gemacht.
Und woran sind die Science of Society zerbrochen?
Boah, gute Frage. Das ist echt eine richtig, richtig gute Frage. Ich habe am Ende so, hatte jeder irgendwas anderes zu tun und dann hat sich so einfach auseinandergelebt. Mit 14 hat man ja auch, glaube ich, andere Sachen auch noch.
Na, das stimmt. Aber weißt du denn, warum du nicht beim Punk geblieben bist, also Punk zu machen?
Ja, oh Gott, es kommt so voll die Emo-Geschichte. Aha. Ich finde Punk nach wie vor auch mega cool, mir macht es auch total Bock, das zu hören. Für mich war das aber dann auch eher so ein Lifestyle und weil ich halt auch musikalisch und gesanglich eher aus so einem klassischen Hintergrund komme, war für mich immer so, ich will eigentlich in die Popmusik, so, weil da halt auch die Gesangsskills mehr glänzen können, wenn man halt damit aufgewachsen ist, so mit Technik. So, meine Mama hat mir halt einfach so viel beigebracht, war das für mich immer relativ klar, dass ich auch eigentlich singen möchte.
Aber man muss ja sagen, wenn man sich so eine irgendeine Hardcore-Screamo-Band
das
anguckt,
das ist krass, das ist so
was
krass.
Was die für eine Technik haben müssen, überhaupt am nächsten Tag noch eine Stimme zu haben, wenn die auf Tour gehen oder was auch immer.
Das
also jeden
ist so
Abend
heftig.
Irgendwie so eine Stunde lang so Songs ins Mikro bellen, da muss man krasse Technik drauf haben.
Das ist krass und Schauten habe ich dann auch wirklich versucht zu lernen. Oh Gott, jetzt kommt die Wahrheit, meine Wahrheit. Hat es aber tatsächlich nicht so hingekriegt. Na, leider nicht. Aber hey, sollte dann nicht sein. Ha.
Wirklich eine krasse, krasse Technik, die man immer nicht vermutet, weil die Leute glauben, die brüllen nur, aber...
Nee, das ist wirklich
da
heftig.
Dazu, ja.
So, ja.
Wie gesagt, du hast dann Songs geschrieben und hast dann, was vielleicht so ein bisschen der Wendepunkt dann war, also nachdem du irgendwie so 3-4 Jahre lang Songs geschrieben hast, das finde ich irgendwie ganz süß, du hast dann auf einer deiner vermeintlichen Lieblings-CDs von Silbermond, da hast du geguckt, oh, wer steht denn da so hinten drauf? Und dann hast du halt einen Namen gefunden, Ingo Politz, hast gesagt, so, dem schicke ich jetzt mal mein Demo. Und das ist so geil, also mit 15, muss man dazu sagen, hast du das gemacht. Und das ist so geil, weil so denkt man, glaube ich, als Teenager. Also ich weiß noch, als ich auch 15 war, war ich in Köln. Und dann habe ich am Neumarkt war ein Büroaufgang neben einem Kaufhaus und da war ein Schild von East West Records. Das war damals ein Label, das ich ganz toll fand, weil Pantera auch da war. Ich war so ein Pantera-Fan. Und die hatten da einfach irgendein scheiß Büro in Köln, wahrscheinlich von den Radiopromotern oder so. Und dann bin ich da reingegangen, habe denen mein Demo gegeben. Habe gesagt, hallo, ich wollte mal mein Demo abgeben. Und die waren super baff, dass da überhaupt jemand reinspaziert. Und haben gesagt, oh, das ist ja interessant, vielen Dank. Haben mir dann eine sehr süße Absage geschickt eine Woche später.
Aber sie haben eine Absage geschickt.
Auf offiziellem East-West-Papier. Ich war total glücklich damit.
So eingerahmt zu Hause.
Ja, genau. Aber deswegen kann ich es so gut nachvollziehen, dass man so mit 15 denkt, so ja, was ist denn jetzt logisch, wo kann ich das denn jetzt logisch hingeben? Und dann hast du einfach diesen Namen daraus gesucht und das dahin geschickt.
Genau, also ich habe dann erstmal, also auch richtig witzig, wir hatten bei uns kein Internet. Das war damals noch so. Und dann bin
ist,
ich immer
ich, in
ins
vielen
Jux.
Teilen des Saarlandes heute noch so.
Ja,
muss man
ja, leider ja.
Sagen.
Das ist, genau, in vielen Teilen Deutschlands generell auch leider.
Ja, das stimmt.
Und bin dann immer ins Jugendzentrum und habe da quasi so ein E-Mail-Postfach und habe dann Wellington eine E-Mail geschickt mit ein paar Demos. Und dann kam plötzlich eine E-Mail zurück. Und das war halt das Krasse, weil ich hätte nie gedacht, dass irgendwie irgendwas zurückkommt. Und rief dann ganz panisch meine Mama an, wir müssen nach Berlin. Und sie war erstmal so, beruhig dich, Kind, was passiert hier gerade? Die haben geantwortet. Und sie so, wer? Und dann musste ich erstmal meinen Eltern alles erklären. Und dann waren sie so, ja, okay, dann fahren wir jetzt halt nach Berlin. Haben sie mich eingepackt und dann sind wir zu Inge Politz und Frank Kretschmann, Und das war so verrückt, weil dann meinten die so, hey, wir finden das gut, was du machst. Wir sehen da auch großes Potenzial. Wir wollen aber nicht auf Druck, sondern wenn du Bock hast, weil meiner Mom war es halt auch super wichtig, egal Mucke oder nicht, dass ich wenigstens noch das Abitur mache.
Ja.
Weil ich so, ja, okay, komm, so den Deal gehe ich ein, wenn ich nach Berlin ins Studio darf. Und die haben halt gesagt so, ey, wenn du dann Ferien hast oder verlängertes Wochenende oder so, kannst du gerne immer nach Berlin kommen und im Studio an deinen Sachen arbeiten. Und das fand ich so cool. Und dann fing es eben an, dass ich dann wirklich auch in den Sommerferien immer halt rübergefahren bin und Sachen ausprobiert habe. Und dann habe ich Abi gemacht.
Ja, aber warte mal, das ist ja mega cool, dass die so einem 15-, 16-jährigen Mädchen sagen, so du ey, wir finden das irgendwie gut, was du, also das ist ja eigentlich die beste Förderung, die es gibt, weil die erkannt haben, dass du irgendwie kreativ bist und schreiben kannst und so, und wollten dir so diesen Raum lassen, das so auszutoben und auszuprobieren.
Ja, das war, also das muss ich auch heute, das ist ja jetzt schon 12 Jahre her, muss ich wirklich nach wie vor sagen, echt großen Respekt, dass die auch nicht so auf Druck gegangen sind, sondern das war, weil man kennt es ja oft aus unserer Industrie, dass alles immer sofort passieren muss, wie auf dem Fließband, und da war es halt eher so, du packst deine Ideen ein und dann schrauben wir da dran rum, und wenn es klappt, klappt, wenn nicht, dann halt alles ohne Druck. Und das war echt eine schöne Sache, weil das mir sehr geholfen hat, mich auch einfach weiterzuentwickeln, aber als ich 16 war, ganz ehrlich, keiner wollte so wirklich mit mir schreiben, weil im Songwriting-Game ist es ja so, die meisten großen Songwriter sagen so, ah, du hast noch keinen Namen oder sehe ich eher noch nicht oder braucht noch ein bisschen Entwicklung. Ja. Genau, und so habe ich mich dann selbst einfach weiterentwickelt.
Das ist ja mega cool. Also besser kann man ja sozusagen keinen eigenen Stil entwickeln, als wenn man sozusagen die ganzen Tools zur Verfügung gestellt kriegt und so protegiert wird im Grunde genommen. Und dann an deine Eltern, denen war das nie komisch zu sagen, ja, fahr du ruhig mal 6 Wochen nach Berlin. Gott.
Wenn man eine polnische Mutti hat, dann hast du viel Spaß. Nein, meine Mama ist die coolste und mein Papa sowieso. Aber das war wirklich klar, weil die haben dann natürlich die Verantwortung zwar abgegeben, aber es mussten auch mit einem Anwalt Verträge gemacht werden, dass die auf mich aufpassen, dass ich keinen Alkohol trinken darf. Und es war halt eigentlich ganz, ganz smart, weil ich weiß nicht, ob du mal im Wellington Studio warst in Weißensee. Also gegenüber ist halt so eine süße Pension. Das heißt, ich bin da auch nie wirklich viel weg gewesen, sondern ich wurde immer abgeholt. Dann sind wir ins Studio und irgendwann war ich dann auch so 17, 18, dann konnte ich ja selbst irgendwie rumfahren. Klar. Also die haben halt echt auf mich so aufgepasst, weil die halt wussten so, okay, die wollen nicht meine Mutti im Nacken haben.
Ich meine, du hast ja schon gerade erzählt, dass, wie gesagt, deine Mutter gesagt hat, okay, wenn du Abitur machst, kannst du mal wegen so viel nach Berlin fahren, wie du willst. Gab es denn, als du zur Zeit zur Schule gegangen bist, irgendwie bei dir, ich meine, als Teenager denkt man so, oh ey, wieso muss ich denn jetzt trotzdem noch hier hingehen? Läuft doch da super, wieso muss ich denn jetzt noch hier irgendwie, keine Ahnung, Dreisatz machen und den ganzen Scheiß und so?
Ja, diese Situation hat man, glaube ich, immer. Ich bin so ein Mensch, wenn ich jemandem was verspreche oder wenn ich jetzt meiner Mama verspreche, ich mache das Abitur, oder wenn ich sage, ich mache das, dann mache ich es auch. Also halbe Sachen waren nie das Richtige für mich, weil ich glaube, wenn ich es nicht machen würde, würde ich dann, mein Gewissen würde mich komplett auseinandernehmen.
Ja, verstehe.
Deswegen war es mir relativ klar, dass ich das dann auch mache, und grundsätzlich konnte ich ja auch den Gedanken von ihr nachvollziehen. Ja. So, es ist halt.
Naja, aber mit 16 ist ein oder 17 denkt man ja noch nicht so zukunftsmäßig.
Ja, aber wenn man viel hinter sich hat, ist man da auch, glaube ich, ein bisschen erwachsener. Ja, weil bei mir war es halt auch wirklich einfach so, ich musste auch einfach ein bisschen früher erwachsen werden.
Mhm.
Ja, und deswegen konnte ich das auch total nachvollziehen, dass ich so, okay, Abitur, weil ich so, ja klar, mache ich.
Mhm.
Und es war dann aber wirklich sehr anstrengend. ich weiß noch, ich saß damals im Zug und habe dann noch gepaukt, und dann plötzlich riefen die mich aus Berlin und meinten so, unter Frauen, also es war so ein Film, so ein deutscher Film, die finden einen Song gut. Hättest du nicht auch Lust, da mitzuspielen? Und ich war so, wow, oh mein Gott, ich bin natürlich dabei. Und das war genau, das war wirklich zwischen Politik und Deutsch-Abi-Sprach, also mündlich.
Ja.
Und mein Politik-Abi war, glaube ich, dann nicht so geil. Das deutsch-mündliche Prüfung war dann ein bisschen entspannter, so, weil man dann nicht so viel schreiben musste. Aber das hat so ein bisschen gelitten, gebe ich auch ganz offen und ehrlich zu, aber das war es wirklich wert.
Aber wenn das so eine Musikschwerpunktschule war, dann konntest du ja wahrscheinlich auch so ein bisschen, konntest du davon profitieren, also auch mit dieser Studioarbeit, dass du das irgendwie quasi auch im Abi mit einsetzen konntest oder so?
Voll, also ich habe dann tatsächlich Jazzgesang-Abitur gemacht, Musik,
super.
Genau, und das war dann super, super spannend, weil du wurdest plötzlich eingeladen in so eine große, eigentlich die Musikuni bei uns im Saarland. Und dann hat man halt vorgesungen mit einem Jazzpianisten. Und das war total aufregend. Und ich sag's ganz ehrlich, das hat mein Abitur gerettet. War
Oh. Weißt du noch, was du gesungen hast?
Ja, also es waren tatsächlich so Standardsachen. Und ich habe wirklich, ja, so ungefähr, ja. Also war dieses Lullaby of Birdland, der war dran, dann hatten wir Fly Me to the Moon. Ah, ja. Und dann gab es noch einen Song, konnte man sich aussuchen. Ich liebe Jeremy Callum, also ich habe so den größten Respekt vor ihm. Und dann habe ich noch 20-something gesungen. Ja. Und The Autumn Leaves.
So
vier Songs musste man tatsächlich durchballern und man hatte noch ein bisschen Zeit, so sich vorzubereiten und dann, ja, hat sich das so entwickelt und ich war sehr, sehr froh.
Na, das ist ja auch total geil. Ich meine, dafür sind diese Schulen mit diesen Themenschwerpunkten ja auch so geil, dass wenn jemand wirklich auch Talent hat in so einer Sache, dann auch sein Abi in etwas machen kann, was er kann.
Ja.
Also das ist ja immer so bescheuert, dass man Abi machen muss in Dingen. Wieso muss ich ein Abi in Chemie machen? Meine Güte, Leute, was habe ich mit Chemie am Hut? Geht mir nicht auf die Nerven, so in etwa.
Ja,
das ist
ja
echt super. Naja, da war aber relativ schnell klar, dass du irgendwie diese Songwriting-Sache auch wirklich ernst nimmst und durchziehen willst und auch in Berlin machen willst und so. Ich habe mal gelesen, interessanterweise, in einem Interview, da hast du gesagt, warte, ich guck mal, ich will mal nach dem genauen Wortlaut gucken.
Oh Gott, was kommt jetzt? Nein!
Das fand ich so, das war so ein schönes Zitat. Berlin kommt nicht in Frage. Lieber um 4 Uhr aufstehen und 8 Stunden fahren.
Ja,
habe
ich wirklich durchgezogen. Ich habe es wirklich durchgezogen bis so vor 5 Jahren. Ich bin immer morgens aufgestanden. Ich habe nur aus dem Koffer gelebt. Und dann wirklich in Berlin, wie es halt immer so ist, hier bei der WG, hier auf der Couch von einer Freundin, hier in der Pension, hier im Studio. Ja. Ich habe immer überall irgendwie gepennt. Meine Klamotten waren auch überall verteilt. So, und irgendwann war ich so, ich war so erschöpft, weil ich dachte so, okay, es reicht jetzt, ich brauche ein eigenes Bett.
Ja.
Und dann bin ich wirklich gezwungenermaßen nach Berlin gezogen. Ich wollte das nie, aber es
die
kam
Zeichen
dann halt.
Waren relativ offensichtlich, dass du hier eine Wohnung finden musst. Aber ich fand es so süß, weil du gesagt hast, ich will auf jeden Fall hier im Saarland bleiben.
Ja, und ich bin auch tatsächlich super oft im Saarland. Ich bin mindestens einmal im Monat da.
Ja.
Ja.
Und dann, was kocht denn oder kocht deine Mutter überhaupt? Ich weiß nicht.
Ja, die kocht tatsächlich super gern, mal mehr, mal weniger. Und polnische Küche ist natürlich sehr groß bei uns.
Also Pelmeni? Nee.
Pierogi.
Ah ja, Pierogi.
Das ist natürlich next level. Oh, das ist so gut. Aber also meine Großtante ist natürlich sehr, sehr krass darin. Die macht's am besten von uns allen. Und wir sind dann immer so wie so die Lehrlinge, die immer in Polen sind, so hinter ihr stehen und versuchen immer irgendwie abzugucken. Aber keiner von uns in der kompletten Familie hat so richtig rausgecheckt, was das Geheimrezept ist. Wer weiß, vielleicht passiert das noch.
Immer, das ist immer die besondere Dosis Liebe, die sowas dann besonders schmecken lässt. Was ist denn so eine saarländische Spezialität? Was gibt's denn da?
Boah.
Weiß ich gar nicht.
Also Leona ist natürlich so unser Ding. Das ist so der Ringel Leona. Ja. Das ist natürlich ganz gerne. Ansonsten gibt's lecker. Es gibt so ganz viele so verrückte Spezialitäten. Dippelappes.
Stimmt, Dippelappes.
Dippelappes.
Ah, das habe ich schon mal gehört.
Ja, sowas halt. Das ist auch super witzig.
Ja. Und dann tankst du da so ein bisschen Landleben im weitesten Sinne und gehst dann zwischendurch, wenn du Lust hast, mal ins Gondwana,
Gondwana-Park. Da haben sie sich sehr viel Mühe gegeben.
Ja, das muss man kurz erklären. Also da quasi auf dem Gelände dieses ehemaligen Bergwerks sozusagen, dieser kohleverarbeitenden Industrie, wurde jetzt so eine Art Edutainment-Park, nennt sich sowas, glaube ich, gebaut. Also so eine Art Mitmachmuseum, würde man sowas in den 90ern noch nennen, wo man durch so eine Ausstellung läuft und so den Urknall erleben kann und wie so Lebewesen entstanden sind, irgendwie so ein Quatsch oder sowas ist das, ne?
Ja, genau, aber ich war da tatsächlich noch nie.
What?
Ich war da tatsächlich noch nie. Wir gehen tatsächlich, also wenn ich zu Besuch bin, dann sind wir eigentlich meistens im Garten mit Freunden oder unser liebes Jugendzentrum wurde ja damals geschlossen.
Ja.
Gut, wir sind auch alle natürlich älter geworden.
Ja, man trefft euch jetzt unter der 1000-jährigen Linde.
Quasi in Steinwiller. Nein, sondern das ist tatsächlich so, dass man dann auch mal in Saarbrücken fährt dann ins Nauwieser-Viertel.
Na, verstehe. Ich finde das deswegen so interessant, weil du ja auf deinem ersten Soloalbum, Liebe und Krieg, auch durchaus dein, also das sind alles sehr persönliche Texte, die du da geschrieben hast. Und es gibt ja auch Songs, in denen du zum Beispiel einfach deinen Umzug nach Berlin thematisierst und wie es hier ist, so durch die Straßen zu laufen und hier so zu leben und auch so ein bisschen, dass alle so unverbindlich sind und wie unsexy das ist und so. Ja. Deswegen finde ich es so interessant, weil das ist ja tatsächlich ein Thema, das dich ja sehr beschäftigt irgendwie, dieses Spannungsfeld und dieses Wechselfeld zwischen zwischen diesem ländlichen Leben, wo du herkommst, und diesem Großstadttrubel, in den du irgendwie so eingetaucht bist.
Ja, das stimmt. Also ich wollte ja nie nach Berlin, nach wie vor.
Ja. Und plötzlich, ich übrigens auch nie. Kann ich total verstehen.
Super. Ich glaube, es geht so vielen Leuten und am Ende zieht die Stadt einen so ein.
Total.
Und plötzlich landet man dann hier, und wenn man halt wirklich so ein Dorfkind ist, also wie gesagt, wir haben uns auf dem Parkplatz, auf dem Netto-Parkplatz, jeder hat was zu trinken mitgebracht, so läuft das nämlich mit dem Fahrrad. Plötzlich bist du in dieser bewegenden Stadt, so, du hast halt an einem Abend so coole Community, wenn man eh die ganze Zeit schreibt und mit Leuten unterwegs ist, und dann ruft ständig irgendwer an und sagt, boah, die und die Kurseröffnung ist gerade am Start, oder boah, die und die legt auf, oder boah, wir feiern eine WG-Party hier im Studio, oder oh, eine generelle WG-Party. Oder da ist ein Konzert, oh, die spielen. Und dann hast du so an einem einzigen Abend, hast du so 10.000 Möglichkeiten. Und wenn man halt so frisch nach Berlin gekommen ist, will man das natürlich alles erleben. So, man ist in dieser Stadt. Man ist so voll drin und will bei allem dabei sein. Und plötzlich merkt man dann so, boah, ist schon, nimmt schon viel Energie.
Ja.
Und ich versuche ja wirklich immer, ich bin so ein richtiger Nerd. Ich bin dann immer so von 10 Uhr morgens im Studio bis Open End. Und wenn dann abends noch so viel passiert, so jeden Tag, ist man dann echt so irgendwann komplett ausgelaugt. Und ich musste wirklich für mich lernen, in dieser Stadt zu leben.
Mhm.
Und auch mal zu sagen so, Freitagabend zu Hause ist auch mal okay.
Na.
So. Was ich nach wie vor total, ich finde, es klingt so spießig. Aber es gehört halt natürlich irgendwie dazu, auch mal, wie gesagt, eben Abstand von seinem Job zu nehmen. Und das ist das, was ich halt lerne, versuche immer noch zu lernen und ein bisschen gelernt habe.
Der schönere Ausgehtag ist ja auch Donnerstag. Donnerstag ist der Freitag,
stimmt,
des kleinen
Mannes.
Der kleine Freitag.
So, stimmt.
Aber ja, also klar, das kann sehr overwhelming sein, was in dieser Stadt alles passiert. Als du dann angefangen hast, in Berlin Songs zu schreiben, da hast du ja dann auch deine beiden Mitmusikerinnen irgendwann kennengelernt, von Eloisa.
Ja.
Wie kam denn dieses Projekt zustande?
Das ist so eine wilde Geschichte. Oh Leute, alle denken, ich sehe so nett aus. Das war so absurd.
Du hast sie von der Straße mit Peitschen gezogen.
Das war der Schnaps. Yvonne, die Akkordeonistin, habe ich im Studio kennengelernt bei Ingo, weil die für Dirk Michaelis ein paar Akkordeonsachen eingespielt hat, und ich war so fasziniert von ihr. Und wir haben uns auf Anhieb so krass verstanden. Und sie war dann so, ey, übrigens, wenn du mal in Berlin bist und eine Couch brauchst, ruf mich an, wir können auch zusammen rumjammen. Und ich war so beeindruckt so von ihrer offenen Art, dass ich wirklich dann sie irgendwann angerufen habe, so, hey, ich bin im nächsten Berlin, darf ich bei dir pennen? Und plötzlich hat man sich so krass angefreundet, und dann habe ich ihr ein paar Songs gezeigt, dann hat sie direkt drauf rumgejammt. Und dann waren wir so, eigentlich ist eine Band ein bisschen cooler.
Ja.
Und dann waren wir so, eine Frau wäre eigentlich voll cool. Ja. So, und dann war Yvonne irgendwann, also die Akkordeonistin, irgendwann bei einem Kumpel, der Tonmeister ist und parallel dazu aber einen Schnaps macht. Pirkel heißt der Gute.
Der gute Schnaps.
Der Mann heißt Gabriel, aber der Schnaps heißt Pirkel. Und der hat so ein Familienrezept, der hat dann so ein Tasting gemacht bei sich, so WG-Party-mäßig. Und Yvonne war da eingeladen.
Eine WG-Party, auf der man Schnaps trinkt, heißt jetzt Tasting.
Ja. Er hatte so betitelt.
Hey, komm zum Tasting. Fünf Flaschen.
Komm zum Tasting. Und dann war diese WG-Party, und auf dem Kühlschrank war halt so ein Bildmagnet drauf, und da war halt so ein junges Mädel, die halt Kontrabass gespielt hat.
Ja.
Und er hat, also der Schnapsmann, ich nenne ihn mal Schnapsmann, der hat in Detmold studiert, war Tonmeister und hat in einer Big Band gespielt, und da war auch Natalie, unsere Kontrabassistin. So. Und Yvonne war so, boah, wir suchen gerade eine, das wird so cool, kannst du mir eine Nummer geben? Und dann hat mir Yvonne die Nummer gegeben, ich habe Natalie angerufen, habe ihr ein paar Songs geschickt, und die war so begeistert. Die war so, ich komme aus Detmold, weil sie hat da gerade noch eigentlich fertig studiert.
Ja.
Ich komme nach Berlin, lass uns zusammensetzen. Und wir hatten dann so quasi so eine erste Probe im Wohnzimmer bei Yvonne damals, wirklich so überall Koffer, alle irgendwie so vollgepackt mit allem. Das war wirklich so Magic, weil man hat sich so krass verstanden, auch musikalisch. Natalie war so vorbereitet, die war so, ich habe die Idee, und man hat sich so ganz viele Bälle zugeworfen. Es war wirklich so, so schön. Also ich erinnere mich nach wie vor so gerne an diesen Moment, wo wir dann auch gesagt haben, okay, wir sind eine Band.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, okay, von nichts kommt nichts, wir müssen auch irgendwie zusammen ein bisschen live spielen. Dann habe ich so ein paar kleine Konzerte organisiert, und dann hatten wir so unser erstes Konzert damals im Sally Bowls in Schöneberg. Und das war so witzig, weil wir wollten noch einmal kurz bei mir damals, beziehungsweise ich hatte damals ein Hotelzimmer, dann bei mir nochmal kurz durchgehen, die Sachen. Und Natalie kommt so Punch an, weil, Leute, ich habe ein Kontrabass, aber ich habe mich ausgeschlossen. Ich komme nicht mehr in die Wohnung rein. Und bei dem Konzert war dann so, man ließ dann immer so einen Hut rumgehen.
Ja.
Und wir haben dann immer gesagt, so bitte Leute, wir sammeln Geld für den Schlüsseldienst. Wir müssen Nathalie irgendwie
in
ihre Wohnung
reinkriegen.
Wir haben es tatsächlich ziemlich gut zusammengekriegt. Das war so, ey, das war so nett und das war so schön. Das war so unser erstes Konzert und seitdem wussten wir so, okay, wir sind so eine richtige Chaos-Truppe. Es wird schon irgendwie laufen.
Na super.
Und dann ging das eine so zum anderen. Plötzlich war diese NDR-Ausschreibung. Mit der Wildcard, davor haben wir uns noch entschieden, uns gab es damals so 3 Monate. Und,
das ist ja krass schnell, ne? 3 Monate ist ja eigentlich kurze Zeit für eine Band.
Aber es war so ein krasses, wirklich so ein krasses Mensch. Also es war halt auch so, die Mädels waren ja klassisch ausgebildet. Ja. So, die sind halt Profimusikerinnen. Und ich war eher so der Vollidiot. Hey, ich höre Punk, aber eigentlich schreibe ich Popmusik. Und kann singen, mehr oder weniger. So, und man hat sich halt irgendwie mega gut verstanden und hat sich super viel gegenseitig gegeben. Und dann haben wir erstmal eine Schallplatte gemacht. Ja. So eine Direct-to-Disc. Das passiert super selten. Bei uns war es so wichtig zu sagen, so, wir sind zwar Frauen, aber wir beherrschen unsere Instrumente. Und dann haben wir in den Emil Berliner Studios diese Schallplatte gemacht. Das heißt, alles, was du spielst, wird direkt auf diese Schallplatte geritzt. Das heißt, du hast keine Chance, irgendwas zu korrigieren. Und dann waren wir so, okay, das ist so das, was wir fühlen und was wir möchten. Und plötzlich war dann diese Ausschreibung vom NDR für diese Wildcard.
Ja.
Und dann waren wir so, ja, wir haben eh nichts zu verlieren, können vielleicht ein paar Leute abgreifen, dann so eine kleine Tour vielleicht spielen. Ja, und plötzlich stehst du da und gewinnst das Ding. Und dann stehst du plötzlich in der Lanxess Arena mit diesen ganzen anderen großen Leuten. Und wir wurden ja nicht ernst genommen. Alle haben uns so richtig belächelt. Wirklich alle. Ja. Wir waren halt so wie so 3 Trottel so neben allen. Und das war auch so heftig, weil viele Künstler waren dann so mit ihren fetten Plattenfirmen und den ganzen Stylisten, Make-up-Artists. Und wir waren so zu dritt. Und es hieß ja, okay, wenn ihr in die zweite Runde wollt, dann müsst ihr den zweiten Song spielen. Also wenn ihr kommt, müsst ihr den zweiten Song spielen. Und wir hatten dann halt von Nathalie aus Detmold hatten wir noch so 2 Studentenkollegen da. Und wir waren so, bitte, 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 lasst uns in die zweite Runde, damit unsere Kollegen nicht umsonst da rumhängen. Und plötzlich geht es so von einer Runde in die andere und dann stehst du da und über Nacht verändert sich dein ganzes Leben.
Na, das ist echt krass. Wo du gerade von Yvonne gesprochen hast, das ist ja auch, kannst du Akkordeon spielen? Ich finde, Akkordeon spielen, das ist so krass. Ein weirder Skill, weil die Hände machen so krass unterschiedliche Sachen. Also ich glaube, rechts sind ja quasi die Akkordharmonie und links die Tastatur, die Klaviatur und so. Also sich da reinzufuchsen, reinzudenken.
Das ist auch echt besonders. Also sie war halt wirklich krass ausgebildet. Knopfakkordeon ist nochmal Next Level, weil du hast halt nicht auf beiden Seiten Tastatur, sondern du hast wirklich nur so Knöpfe.
So Schifferklaviermäßig.
Ja, so Knöpfe und dann halt Tasten. Mhm. Und die hat das so heftig beherrscht. Also sie war wirklich, also für mich mit die beste Akkordeonistin, die ich hier kennenlernen durfte.
Ja.
Und die ist wirklich nach wie vor super toll. Und
ich habe auch zuletzt mal im Interview gesehen, dass du gesagt hast, ihr wollt auch, ja, überlegt auch, ob ihr mal demnächst wieder was macht und so. Also ihr wohnt ja auch irgendwie sehr nah beieinander.
Wir sind alle Nachbarn. Genau, Yvonne ist ja leider nicht mehr dabei, weil ihr wurde der ganze Trubel ein bisschen zu viel.
Ja.
Sie hat gesagt, Leute, ich liebe euch, aber ich will zurück in die Musikschule. Und wir waren so, ey, also ich kann es auch nachvollziehen, weil das war halt schon.
Aber es ist ja eine Freundschaft draus entstanden. Das,
ja, ja,
das
voll,
ist ja das
voll.
Wertvollere.
Wir sehen uns regelmäßig in der Tram, dann gehen wir meistens noch irgendwo was trinken und so. Und wie ist die Lage? Genau, und seitdem ist Laura dabei aus Hamburg. Die spielt Geige und Akkordeon.
Ja.
Wir haben uns quasi erweitert. Nicht ausgetauscht, sondern erweitert. Das fand ich auch super schön und ja, war echt eine super Zeit.
In was für Läden habt ihr denn in Berlin so gespielt? Hast du schon gesagt, im Sally Bowles, in Schöneberg?
Genau, im Privatclub dann, natürlich, das gehört sich halt so. Im Huxleys haben wir gespielt.
Also schon alles sehr klassische Live-Venues eigentlich.
Ja, genau, genau, wie sich halt so entwickelt.
Ja. Und dann, du hast ja jetzt diesen Kurzabriss gemacht, wie ihr dann da beim ESC gelandet seid, bei diesem Vorentscheid. In dem Moment, wo klar war, dass ihr antretet für den ESC, und du hast gerade gesagt, es gab euch irgendwie 3 Monate. Also es ist wirklich, in der Zeit haben Punkbands wie SOS gerade mal ein Lied einstudiert. In der Zeit musstet ihr dieses Land repräsentieren. Das wird dann eben auch sehr hochgehangen und so. Aber wart ihr plötzlich Teil eines internationalen Wettbewerbs und natürlich auch eines totalen Zirkuses, der da drumherum passiert und so. Das hat euch ja völlig unvorbereitet getroffen, oder?
Ja, vor allem, wenn plötzlich so Ansagen kommen, Ella, du darfst keine Bahn mehr fahren. Und ich war so, bitte.
What?
Und dann habe ich verstanden, warum. Ja. Weil das war halt, glaube ich, für viele Menschen überraschend. Und plötzlich konnte man nicht mehr über die Straße laufen, ohne dass die Leute einen irgendwie ansprechen, einen damit konfrontieren. Hey, komm mal noch schnell ein Foto. Eigentlich grundsätzlich voll die schönen Sachen. Ja. Aber wenn man das vorher nicht kannte und halt in so Miniläden gespielt hat, wo man um irgendwie Schlüsseldienst gebettelt hat, wirklich, dann ist das halt so verrückt und plötzlich lebst du nur noch aus dem Koffer. Plötzlich wirst du von Show zu Show immer weitergebracht und dann hast du plötzlich einen Hit. Du hast plötzlich einen Hit, wo auch damals, wir hatten ja dieses kleine Label Music Starter, das war so ein Unterlabel von Universal, haben wir damals so quasi gesigned, noch vorm ESC. Und die waren so, oh mein Gott, wir müssen das Album rausbringen. Und wir waren so, wir haben doch aber noch eine Schallplatte. Und die so, ja, aber wir brauchen noch dieses Album. Und das war dann wirklich so verrückt. Plötzlich war man in jedem Radiosender, wirklich beim WDR, das kann man sich gar nicht vorstellen. In jedem, Richtige Ochsentour. Und wenn man das halt vorher alles nicht kannte, dann ist es schon krass, vor allem so eine junge Band für uns. Wir wurden auch wirklich auf Probe gestellt. Mhm. Also untereinander, ich bin nach wie vor so stolz, wie wir das durchgezogen haben, weil wir wussten so, wir haben jetzt die Chance unseres Lebens, wir müssen jetzt Zähne zusammenbeißen, let's go. Und wir haben uns dann auch wirklich bei diesen ganzen Interviews abgewechselt, damit jeder irgendwie seine Stimme im Griff hatte, weil das ist so viel, das ist, glaube ich, für Außenstehende, ach krass, die sind im Fernsehen, aber es ist wirklich harte Arbeit. Mhm. Und auch beim ESC überhaupt dabei zu sein, du schläfst 3 bis 4 Stunden. Ja. So, und wir hatten nicht mal In-Ears. Wir hatten nicht mal In-Ears. Das ist für Musiker das Normalste. Für uns war das so, was ist das? Und ich weiß noch, die mussten mir wirklich beim ESC damals die In-Ears reinballern und dann so ein Tape dran machen, weil ich so Kinderohren habe.
Weil die werden ja oft eingepasst, aber das war dann, da war keine Zeit für.
Und plötzlich hast du die ganze Zeit irgendwelche Presse vor dir, die sagt, was ziehst du denn an? Und ich war so, ich bin gerade damit beschäftigt, mein Leben auf die Reihe zu kriegen, Leute. Und wenn man eh so ein Mucker ist und sich nie so mit Klamotten auseinandergesetzt hat, ist es immer so, oh Gott, daran müssen wir auch noch denken. Und dann kommst du da irgendwie an und plötzlich hast du da irgendwie keine Zeit mehr, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen mit Bühnenbild. Weil du kriegst ja immer das Bühnenbild von der Stadt da gestellt. Das heißt, du sagst denen nicht, was da passiert, sondern die machen das für dich.
Ja.
Und plötzlich kamen wir da an und das war dann so ein Schachfeld. Und wir waren so, wir wollten eigentlich Blümchen. Und dann waren sie so, ja, aber die Blümchen sind schon vergeben. Und waren so, und wo sind unsere Luftschlangen? Und das mussten wir uns alles wirklich hart erkämpfen und erarbeiten, weil wir jetzt auch nicht, wir waren zu dritt und wir hatten halt nur irgendwie Labelpartner dabei. Wir hatten keinen Mensch mit nix. Ich habe immer, also ich sag das gerne, ich habe immer alles alleine erarbeitet und die Mädels waren halt ein Teil davon.
Ja.
Und das war echt eine richtig verrückte Zeit und das darf man auch nicht unterschätzen, was das mit einem macht.
Ja, ja, allerdings. Total krass. Ich meine, ihr wart ja auch top gestylt, ihr seid ja super aus, hat ja alles hingehauen, Gott sei Dank. Und wie ist es denn eigentlich beim ESC mitzumachen? Also auch so gerade als Musikerin mit den anderen ganzen Musikern, die da irgendwie so rumhüpfen und so. Du hast auch mal gesagt, für dich war es natürlich sehr interessant, weil es ja auch ein Komponistenwettbewerb ist und du da als Komponistin quasi auch angetreten bist und da ja auch eine sehr große Basis für deine weitere Arbeit gelegt hast als Komponistin und als Songwriterin. Aber wie ist das denn so untereinander mit dem? Also weil ich kann das nur von außen. Ich bin ein riesengroßer ESC-Fan. Ich liebe den fucking ESC. Und ich gucke den jedes Jahr, ich habe den auch früher mit meiner Tochter geguckt, die ist jetzt 20, jetzt hat sie die letzten Jahre nicht mehr so interessiert, aber als sie noch kleiner war, fand sie es noch toll, lange wach bleiben zu dürfen und so. Also ich zelebriere das richtig und ich liebe das total, ich will da unbedingt mal hin und ich würde natürlich wahnsinnig gerne wissen, wie das einfach ist, beim ESC mitzumachen. Das ist so special.
Es ist wirklich verrückt. Also für mich war es halt natürlich voll die Ehre, weil als junger Mensch mit einem eigenen Song da zu stehen, war zu der damaligen Zeit noch nicht so selbstverständlich. Und für mich hat es auch einfach als Songwriterin, so das war für mich so ein Riesensprungbrett und auch ein Startschuss.
Ja.
Weil plötzlich kamen dann eben so diese Anfragen. Die Leute, die früher nie mit mir schreiben wollten, weil ich halt zu klein war, die riefen dann plötzlich an und das war so, boah, vielen Dank, danke Universum, endlich passiert mal was. Oder plötzlich auch so Künstler, die auf einen aufmerksam werden, weil die sagen so, boah, dein Hit ist Top 10 Radio, buh, lass uns zusammensetzen. Plötzlich wird man auch auf Songwriting-Camps eingeladen und man wird auch eben für die Writing-Skills einfach so ein bisschen belohnt. Das war echt krass, aber es ist auch wirklich, also im Nachhinein gesehen, war der ESC einfach, eine riesige Party.
Na.
Mit ganz vielen unterschiedlichen Kulturen.
Es
ist einfach eine riesige Party mit super vielen bunten Menschen, die auch natürlich für bunte Liebe stehen.
Ja.
So, und das finde ich wunderschön.
Ja.
Vor allem eben für so Länder, in denen das vielleicht jetzt nicht so akzeptiert ist.
Ja. Extrem queere Veranstaltung, muss man sagen.
Ja, absolut. Und das ist halt so, deswegen liebe ich auch den ESC. Ich bin damit ja aufgewachsen in der Ukraine und Polen. Das ist ja auch so ein Kulturgut. So, ne? Und das ist halt so eine bunte Community, wo jeder willkommen ist. Und das finde ich eigentlich so das Besondere an der ganzen Sache.
Ja. Und das ist so crazy, ne, weil so von so Politik in Polen zum Beispiel ja, die ist ja sehr queerfeindlich, muss man sagen, dass dann aber trotzdem so ein Spektakel, das wird dann auch nicht als queer wahrgenommen, sondern einfach so, oh, das ist ja,
es gibt ja auch Kulturgut.
Ja, es gibt ja auch in so östlicheren Ländern gibt es ja auch so einen Hang zum Pathos, zum Kitsch. Das ist ja so sehr kulturell bedingt auch, so, dass man auf sowas steht. Irgendwie.
Ja, und ich fand auch zum Beispiel dieses Jahr, fand ich es wirklich toll, dass viele, viele KünstlerInnen auf der Muttersprache gesungen haben. Ja,
da wollte ich nämlich noch fragen, weil ich fand den ESC dieses Jahr brillant. Das war einer der besten seit Jahren.
Ich habe geweint wegen Deutschland, sorry, aber das, warum?
Naja gut, das war ein bisschen abzusehen, fand ich.
Ja, aber ich denke mir immer so, ey, alle anderen Länder schicken so die krassesten Acts dahin oder versuchen immer das Heftigste rauszuholen.
Und Deutschland hat gedacht, das reicht. Ja, das fand ich auch. Aber sei es drum, dafür haben ja alle anderen Länder sehr gut abgeliefert. Und du, ich weiß nicht, ob du dich, du bist in der Ukraine geboren, du wirst wahrscheinlich mehr als Ukrainerin als Polin empfinden, keine Ahnung. Aber der Beitrag der Ukraine dieses Jahr.
Ich hab's so gefeiert.
Go A.
Schum, die Techno-Nummer.
Wow, das war ja wirklich von einem anderen Planeten. Das ganze Lied, die Performance.
Ich hab mich so gefreut, ich fand es richtig cool. Und ich fand auch so, die Outfits und den Auftritt fand ich halt auch einfach mega modern. Es war halt auch einfach was anderes, ist aufgefallen. Also wirklich Knaller.
Ja, das war ein geiler Beitrag. Da ist vielleicht auch so ein bisschen so, weil du gesagt hast, du hast früher gerne so Plüsch getragen. Die hatte ja auch so ein Plüschjäckchen.
Das gehört zu uns, Leute. Das gehört zu uns. Trash, Plüsch, boom.
Na, auf jeden Fall beim ESC seid ihr dann im Mittelfeld gelandet. 18. Platz, glaube ich, von 26 oder so. Ist ja keine besondere Platzierung, aber völlig okay.
So, ja, das glaube ich auch. Wir waren nur so froh, dass wir das überlebt haben.
Das kann ich mir vorstellen. Aber also gerade wenn du jetzt erzählst, dass ihr so ohne Management wart und so und da irgendwie um alles selber kämpfen musstet, das ist ja wahnsinnig anstrengend.
Ja, also wir hatten da wirklich den einen Menschen von der Plattenfirma.
Oh Gott, der Arme.
Das war dann echt so ein. Und dann halt das komplette NDR-Team, die haben natürlich auch gut geholfen, aber du bist wirklich, du hast nur Presse um dich. Das Coole daran, das muss ich auch wirklich, also der Presse generell außerhalb hoch anrechnen. Wir waren halt Mittelfeld, allen waren so, scheißegal. Ihr habt trotzdem gerockt und für uns haben sich ja dadurch trotzdem noch krasse Türen geöffnet. Wir waren dann wirklich europaweit auf Tour, haben dann auch noch sogar in Afrika gespielt. Also es war echt so super, super, super crazy.
Ja. Also eigentlich geiles Outcome.
Richtig cool. Deswegen, ich möchte die Zeit nicht missen und ich bin froh, dass wir das gemacht haben. Aber es war auch keine einfache Zeit, weil es halt einfach so viel war und wenn man das halt alles nicht kennt. Also zum Beispiel so wie Yvonne mit Akkordeon, die dann auch beim zweiten Album gesagt hat, so hey, ich pack das nicht. Ja. Mir ist das zu viel. Ich will wieder ein geregeltes Leben.
Ja, da muss man auch für gemacht sein, ne? Für dieses, auch für die Unsicherheit, die das natürlich auch mit sich bringt. Irgendwie, wann kann ich irgendwie auf Tour gehen? Wann kann ich noch eine Platte machen oder nicht und so weiter und so fort. Und so. Da muss man für gemacht sein für so ein Leben.
Ja, das stimmt. Und dann kam halt so, gab es halt natürlich auch viele Konflikte, weil du wirst dann auch als Band, obwohl du eigentlich aus dem klassischen Hintergrund und Musikerin, du bist es ja, du hast ja dein Handwerk im Griff. Plötzlich steht dann aber irgendwie die Plattenfirma dahinter und sagt, wir brauchen einen Hit, das muss radiotauglich sein. Ja. Und du denkst dir halt so, da kommen wir eigentlich nicht her. Das ist auch nicht unbedingt das. Es war halt ständig ein Konflikt und wir haben dann für uns entschieden, wir wollen eigentlich mehr so back to the roots. Wenn wir was machen, machen wir wieder eine Schallplatte. Und es hat halt ewig gedauert, bis wir dann aus diesen Verträgen rausgekommen sind. Ja. Ich sag's einfach ehrlich, wie es ist. Und parallel dazu hat sich ja für mich einfach diese Songwriting-Welt krass geöffnet. Und die Band gibt es nach wie vor, das finde ich auch sehr, sehr wichtig zu sagen.
Ja.
Letztes Wochenende waren wir erst hier im Alhambra schön frühstücken um die Ecke im schönen Prenzlberg. Wir sehen uns auch wirklich super oft und es ist eine große Freundschaft, aber wir wollen uns, also wir schreiben auch noch Songs gerade und sind da aber wirklich super entspannt, weil wenn du halt so eine krasse Welle hinter dir hast, willst du es erstmal wirklich mit klarem Abstand neu anfangen.
Aber das ist ja voll super, wenn man die Band sozusagen noch als, also jetzt zumindest, als Liebhaberprojekt aufrechterhalten kann und als Projekt aus Freundschaft und da kein Druck mehr drauf ist, dann ist das ja eigentlich am allergeilsten, wenn man irgendwie noch andere Sachen machen kann. Andere Sachen machen, gutes Stichwort. Du hast es gerade schon gesagt, deine Songwriter-Karriere ist dann losgegangen. Du hast ja jetzt, und man kann wirklich sagen, deine Songwriting-Credits, das ist ja eine Liste, die sich, wenn man irgendwie in Deutschland als Songwriterin arbeiten möchte, durchaus sehen lassen kann. Also es gibt, glaube ich, kaum einen deutschen Act, für den du noch keinen Song geschrieben hast, der irgendwie
Klüso, ruf mich an!
Im Pop was auf sich hält. Ja gut, Klüsen, den kriegen wir auch noch hin, aber sonst, also auch so eine Range von Adel Tawil Helene Fischer, wer irgendwie alles dabei war. Das ist ja schon krass, da so den Fuß in die Tür zu kriegen, dass man für die alle irgendwie schreiben kann. So. Und, also ich meine, es liegt natürlich daran, dass man irgendwie gute Arbeit abliefert, aber das ist ja trotzdem cool, sich da so durchsetzen zu können.
Ja, ich hab mir nie Grenzen gesetzt. So, meine Mom hat mir so einen wichtigen Satz mitgegeben, so wirklich fürs Leben. Sie meinte zu mir, hey, wenn man Musik wirklich verstehen will, dann muss man offen sein für jegliche Art von Musik.
Na, und das ist ein sehr schlauer
Satz. Das finde ich eigentlich schön, weil am Ende ist Musik Emotion. Mhm. Und ich bin auch immer super, super offen. Also wirklich von Helene bis Lühn, die letzte Single, die ich mit ihr gemacht habe, Fehler. Ich lieb's einfach immer in unterschiedliche Welten reinzugehen und ich liebe Challenges. So, ja. Mein ganzes Leben ist eine riesige Challenge. Ja. Und ich find's so geil, so morgens aufzustehen und zu sagen, okay, was kommt heute? Universum, sag's mir. Paddy Kelly hat's mal so geil gebracht, also so den Satz gebracht, als ich mit ihm im Studio war, der meinte so, Ella, ich muss bei dir die ganze Zeit auf Record drücken, weil es passiert einfach. Ja. Es kommt. Es ist so diese unkontrollierbare Kreativität. Und manchmal starrt man halt so die Wand an im Studio und wartet auf das Signal von oben. Manchmal passiert auch nichts und ich liebe das wirklich einfach, mich in unterschiedliche Welten zu begeben, ja, und mich auszutoben.
Paddy Kelly war ja auch schon hier bei den Songpoeten, auch ein tolles Gespräch damals gewesen, super Typ. Du hast auch mal erzählt, du hast mit Paddy Kelly produziert, du hast mit Maite Kelly sagen wollen, also hast auch schon die halbe Kelly-Family
krasse beackert. Schule, boah, so eine krasse Schule.
Ja.
Ich war so beeindruckt, also ich nehme ja immer so viele, viele Sachen so mit und Paddy kommt halt ins Studio, der hat eine ganz klare Vision. Und wenn man halt mit so Beatmakern im Studio ist, dann sind die immer so, ich hab den Beat und ich hab den Beat und ich hab den Beat. Und Paddy sitzt dann wirklich mit seinem Notizblock,
Ja. Sitzt
er da, okay, aus dem Beat will ich das, aus dem Beat will ich, okay, wirklich, wow. Der nimmt alles auseinander. Der hat so ein krasses Gehör.
Ja.
Und dann sitzt man zusammen und dann wirft man sich die ganze Zeit so Skills zu. Das ist wirklich so eine heftige Energie, die dadurch entsteht. Ja. Und krasser Mensch, einfach ein krasser Mensch.
Ja. Ja, der ist natürlich auch durch die ganz harte Musikschule gegangen, sozusagen.
Ja, aber das merkt man.
Ja, 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 das stimmt. Das hat er total verinnerlicht. Was macht dir mehr Spaß, Songwriten oder Auftreten?
Boah, ich glaube, es ist so eine Mische aus beidem. Also es ist so, wenn ich zum Beispiel jetzt Songs für mich schreibe, Ja. Dann denke ich meistens auch an live. So, ich stehe dann wirklich mit wow und mit den Armen, wo und der Scheibenwischer, let's go. Also ich bin da wirklich sofort in diesem Thema drin und stelle mir das aber auch immer live vor, weil es ist ja eigentlich ein ziemlich krasses Gefühl, auf der Bühne zu stehen.
Total.
Und ich komme ja auch eigentlich aus der Live-Musik. So. Mhm. Das sind ja so quasi meine Roots und ich habe immer so viel Energie und ich will das immer den Leuten mitgeben. Und man feiert so eine große Party und hat einfach Spaß und teilt dann Musik auch in den leisesten Tönen und in den lautesten. Und das erfüllt mich voll, das macht mich auch voll glücklich. Aber ich finde es auch ganz wichtig, also vor allem für mich, wenn ich jetzt zum Beispiel so für mich schreibe, ich bearbeite oder verarbeite dann einfach so meine Themen.
Mhm.
So Dinge, die mir widerfahren sind oder die ich einfach für mich klären möchte oder die ich da in einem Song reflektiere. Und für mich ist es tatsächlich wichtig, um auf mein Leben klarzukommen, ins Studio zu gehen und Songs zu schreiben. So.
Aber wenn du für andere schreibst, dann versuchst du dann quasi, dir deren Perspektive vorzustellen?
Ja,
oder?
Ja. Ja, also ich habe dann irgendwie so die große Ehre von außen, so die wichtigsten Teile mitzunehmen und daraus dann einen Song zu machen
Ja. Oder
einen Song in so eine bestimmte Richtung reinzubringen. Und das ist dann immer ganz, ganz spannend, weil ich mir auch super viele Dinge auch einfach mitnehme, weil jeder Künstler, jede Künstlerin arbeitet halt auch einfach anders.
Ja, ja.
So, das ist echt faszinierend.
Aber das ist so, da muss man so ein krasses Einfühlungsvermögen haben, weil ich, also ich, wenn ich mir vorstelle, ja, Nils, du triffst jetzt Paddy Kelly und ihr schreibt irgendwie einen Song für sein Album, dann würde mir irgendwie nur einfallen, ich bin mit meiner Familie im Bus durch England gefahren und wir haben Straßenmusik gemacht. Oh, was für ein Leben. Irgendwie so. Also, dass man da so einen Zugang dann zu denen findet.
Ja, wenn man aber auch manchmal viele Dinge teilt. Also, als ich mit ihm im Studio war, kam ich gerade aus Afrika zurück
Ja. Und
habe dann halt so ein krasses Erlebnis gehabt, wie wir in so einer Musikschule mitten in den Slums gespielt haben. Und du kommst jetzt mal zurück so mit wirklich, ja, mit
Demut.
Füßen auf dem Boden Ja. Und checkst so, okay, Das ist eigentlich die Welt.
Mhm.
Und das ist eigentlich die Realität. Und in dem Moment, weil er auch ein ganz klares Konzept hat und natürlich auch immer was für die Welt tut, finde ich, mit seinen Songs, Waren wir so voll auf einer Welle und haben dann einfach viele Dinge geteilt. Und das ist irgendwie so schön. Ich glaube, man muss sich einfach öffnen und irgendwie auch achtsam sein und auch, so dumm es auch klingt, zuhören.
Ja.
Und dann fährt man so voll den gleichen Film und ist dann so direkt auf einer Welt und dann kommt plötzlich so, die Musik passiert einfach so dann.
Ja. Ja. Ich fand das interessant, du hast zum Beispiel erzählt, dass es manchmal passiert, dass die Leute auf dich zukommen und sagen, ich will gerne mit dir schreiben. Dass es auch manchmal passiert, dass du sowas schreibst und denkst, ach, das könnte doch der Adel singen. Und ja, dann rufst du ihn an und sagst, hier Adel, ich habe einen Song für dich, willst du ihn nicht machen und so.
Ja, das kam tatsächlich aber über Umwege. Und zwar, ich habe den Song damals mit Steffen Greif geschrieben. Ich mache hier super viel mit Steffen.
Ja.
Und der hat den dann, glaube ich, irgendwem vom Adel-Team mal gezeigt. Und die waren so, oh mein Gott, die Hook, die muss er unbedingt machen. Und dann riefen die plötzlich an und meinten so, können wir den Song für Adel Tawil haben? Und ich war so, wah, was geht bitte? Hallo, natürlich. Also manchmal ergeben sich halt auch einfach so Sachen. So, am Ende sind wir ja auch eine kreative Community, die halt gibt und nimmt.
Ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, jetzt mal so richtig unter uns Gebetsschwestern. Wie schreibt man denn einen Song für Helene Fischer? Weil natürlich die Vorstellung, das Klischee ist, dass man bei Helene Fischer jetzt nicht unbedingt auf die wirklich vorhandene Gefühlswelt von Helene Rücksicht nehmen muss, wenn man einen Song schreibt, sondern sozusagen, was ist maximal tanz- und singbar und kommt maximal gut bei ihren Schlagerfans an?
Ich wollte mich nie mehr verlieben. Oh Mann, das war... Ich weiß auch nicht, die Nummer ist einfach damals passierend und irgendwie hat die dann... Wir hatten die gekriegt, entweder Management oder Tom Boone, ich weiß es nicht mehr.
Ja.
Auf jeden Fall war das so krass, weil plötzlich rief sie an.
Persönlich?
Ja, sie rief plötzlich persönlich an und war so, ey, ich finde den Song super, ich würde aber gerne noch Zeilen austauschen, weil ich will, dass es mein Song ist.
Mhm.
Und das war
gesagt,
so
auf
krass.
Auf keinen Fall. Du hast aufgelegt.
Nein,
um Gottes Willen.
Also es ist eh schon so eine total wirklich verrückte Situation, wenn plötzlich Helene Fischer anruft. Und man so als kleiner Mensch denkt sich so, wow, was passiert hier gerade? Und wir haben den dann tatsächlich zusammen fertig gemacht.
Naja.
So, und das
Na, cool.
ist halt krass, weil sie lässt auch nichts aus den Händen. Sie ist da eigentlich voll hinterher und entscheidet ganz klar mit. Und ich glaube, viele wissen das nicht, aber sie ist wirklich eine krasse Powerfrau. So,
naja.
Die ganz genau weiß, was sie will.
Die aber trotzdem nie assi ist, habe ich schon
Nein,
ganz oft gehört aus der
ist
Branche. Alle sagen.
Der netteste
Heaven.
Mensch der Welt.
Ja.
Und halt auch der professionellste Mensch, den ich hier kennenlernen durfte.
Ja.
So.
Jetzt hast du ja dann irgendwann beschlossen, doch auch Solomusik zu machen, nachdem du irgendwie die Band hattest und diesen ESC-Wahnsinn hinter euch hattet und auch getourt habt. Und dann hast du angefangen, dich mehr auf Songwriting zu konzentrieren und hast irgendwie Songwriting gemacht. Und dann hast du aber irgendwann beschlossen, so, ja, ich muss jetzt aber auch nochmal selber wieder auf die Bühne, ich muss selber singen, ich muss Solo-Sachen machen, die ja dann natürlich auch ganz anders klingen und geklungen haben, als das, was du irgendwie mit der Band gemacht hast und viel mehr Pop waren und viel mehr irgendwie auch modern klingen. Wieso hast du das dann gemacht?
Es war so eine Selbstverwirklichung. Ich hatte...
So ein Jodeldiplom.
So ein Jodeldiplom. Einmal bitte... Ich habe tatsächlich... Mein Gott. Nein, ich habe wirklich einen Jodelwettbewerb mal gewonnen.
Wirklich?
Ja! Jetzt kommt die
Im
Wahrheit.
Im Saarland, oder was?
Nee, gar nicht, sondern auf einem Songwriting-Camp. In Österreich. Jetzt, now we're talking.
Allerdings.
Fun Fact beiseite. Es war eine Selbstverwirklichung. Ich habe halt immer mehr angefangen auf Deutsch... Ich hatte ja früher so Schiss vom Deutschschreiben. Und vor allem vom Deutsch singen.
Als du hast ja gesagt, als du nach Deutschland gekommen bist, konntest du noch kein Deutsch. Hast du da Polnisch oder Ukrainisch? Ich weiß, gibt es Ukrainisch? Ist das eine Sprache? Ja, wahrscheinlich.
Ja, Ukrainisch gibt es, aber ich bin Russisch aufgewachsen. Also mit der russischen Sprache und Ukrainisch hatte man halt auch in der Schule, weil es halt ein Kulturgut war. Genau, und dann bin ich mit beiden Sprachen aufgewachsen und dann sind wir nach Deutschland gekommen und dann habe ich Deutsch gelernt.
Ja. Und hast du jemals überlegt, ob du Songs auch auf Polnisch oder Russisch schreibst oder so?
Ja, ich hatte tatsächlich damals, als ich diesen Filmsong hatte, habe ich tatsächlich einen russischen Teil reingepackt.
Ja, ja.
So, das war ganz spannend. Auch bei den Ella Isa Sachen hatten wir regelmäßig auch so ein paar russische oder polnische Einflüsse.
Ja.
Und bei den deutschen Sachen, die ich dann halt geschrieben habe, ich habe mich ja erstmal ganz doll versteckt, weil wenn man aus einem klaren gesanglichen Haushalt auch kommt, wo die Technik zuerst kommt und dann kommt der Inhalt. Wie in englischer Musik ist es einfach so, weil du fühlst es erst und dann checkst du, um was es eigentlich geht.
Ist auch in der Oper so, muss man
ehrlicherweise
gestehen.
Ja, genau. So. Damit wird man halt groß und plötzlich schreibt man halt viel auf Deutsch und versteckt sich erstmal, man gibt halt immer nur ab und plötzlich gewinnt man so Selbstbewusstsein.
Mhm.
Und dann habe ich festgestellt, eigentlich ist das voll cool, weil für mich ist das ja eigentlich eine gewonnene Muttersprache und das tut halt richtig weh, wenn du ganz klar sagst, was du gerade denkst. Und ich habe mich viel damit auseinandergesetzt und dann war ich so, okay, ich habe damals frisch bei Warner Chappell als Songwriterin unterschrieben. Ich hatte ein bisschen Kohle und ich war so, Jungs, ich habe Timmy und Bene, die Truva-Jungs kennengelernt. Ich war so, Jungs, wir gehen jetzt nach Norwegen, nach Ålesund in die Ocean Sound Recording Studio und da werden wir mein Album aufnehmen. Und die waren so, ah, okay, cool. Ich habe Felix Lehmann angerufen, der hat Drums eingezockt. Ganz viele tolle andere Musiker waren dabei. Und für mich war das wirklich so eine Selbstverwirklichung. Ich hatte keine Plattenfirma, ich hatte nichts. Ich war so, ich mache jetzt einfach dieses Album für mich, weil ich Bock drauf habe, weil ich so meine Themen irgendwie endlich mal für mich abhaken möchte und mich da kreativ austoben will. Und dann hatten wir dieses Album und da ging es halt los. Wie gesagt, nie Management gehabt. Ja. Und plötzlich hast du so eine Labelrunden. Und plötzlich stehen dann so Leute vor dir, also du musst mir aussehen wie, du musst mir klingen wie, hast du mal überlegt, mir Schlager zu machen? Klar, absolut berechtigt diese Frage, aber für mich war es so, das Album ist so geil, warum nimmt ihr das nicht so, wie es ist? Und da hatte ich so die Schnauze voll, also wirklich, wenn du halt so viel Widerstand kriegst, ich habe kurzzeitig wirklich überlegt, ob ich Mathe studiere.
Ja. Aber das ist auch ein weirder Flex, finde ich. Warum willst du denn Mathe studieren?
Ich finde das total faszinierend.
Ja, aber wieso muss man denn ins absolute Gegenteil ausschlagen, wenn man sagt, okay, die Musikkarriere funktioniert nicht, ich studiere jetzt Mathematik.
Entweder ganz oder gar nicht so. Für mich gibt es kein dazwischen. So. Entweder oder. Und ich habe dann echt so ein bisschen gezweifelt und dann war ich so, nee. Ich bin so überzeugt von diesem Album und habe wirklich alles, was ich hatte, da reingesteckt und habe dann Freunde beim Vertrieb gehabt und habe gesagt, okay, ich veröffentliche meine Musik erstmal selbst. Mhm. Bin dann zu Spotify, über 10.000 Kontakte war so, hi, mein Name ist Ela und das ist meine Musik. Und die waren so, okay, wer bist du? Und die fanden das aber so cool, dass die dann tatsächlich so die erste Single immer noch, ja, mit Freunden irgendein Video halt gedreht, alles zusammengeschustert, wie es halt immer so ist. Und die haben das echt supportet. So plötzlich habe ich dann auch so eine Playlist gekriegt, was gar nicht selbstverständlich ist für ein Thema, das halt gerade eigentlich neu aufkommt. Das war so cool. Ich war so dankbar dafür. Dann habe ich irgendwie noch zwei andere Songs geschrieben, beziehungsweise veröffentlicht. Und ja, dann hat Sarah Connor Fahrtwind geteilt. Das war total verrückt. Wir kannten uns vorher halt gar nicht. Ja. So, die hat das über einen Fan zugespielt bekommen. Und sie war so, keine Ahnung, wer das ist. Super krass, supportet die mal. Und ich war so, oh mein Gott, mein Fangirl-Moment, it's happening. Und ja, ein paar Tage später rief dann Sony an und waren so, ja, okay, wir machen jetzt das Album. Weil die wollten halt immer nur so Singles, wie es halt immer so ist. Also ich verstehe auch diesen Grundgedanken, aber für mich, ich liebe Konzepte und ich schreibe halt einfach viel. Und für mich sind das immer so kleine biografische Werke. Und es hat mich dann voll gefreut. So, und dann habe ich halt aber auch ganz klar gesagt, so, ich unterschreibe nur, wenn ich mir mein Team selbst aussuchen darf. Ja, und dann habe ich mir mein Team zusammengestellt und seitdem bin ich da und dann haben wir das Album nach und nach veröffentlicht.
Die mussten also ein bisschen zu ihrem Glück gezwungen werden.
Wie es halt immer so ist.
Wie es halt immer so ist. Aber du hast dann auch bei Sarah Connors Support gespielt. Ne? Du hast dir dann auf ihrer Tour supportet irgendwie. Du hast auch Moses Pelham Tour Support gemacht. Also wirklich mit großen Namen direkt irgendwie zusammen auf Tour gegangen. Das ist ja auch total krass, dass die einen dann auch so einladen und das, so, dass man dann direkt am Start sein kann.
Also Herzkraftwerke, das war halt so für mich also eins der heftigsten Dinge. Weil plötzlich stehst du halt auf so einer riesigen Bühne mit so einer heftigsten, also wirklich eine krasse Produktion. So eine große Produktion habe ich noch nie erlebt.
Ja.
Und da steht man dann so mit seinem kleinen Nordstage-Piano vor so einem riesigen Lichtermeer und die Leute singen mit und fühlen es halt voll.
Da hat mein alter Schlagzeuger Licht gemacht.
Wirklich?
Bertil.
Ach, wie cool! Ja. Oh, der ist auch so ein Herz. Oh mein Gott,
das war,
der ist
war der Schlagzeuger
cool.
Von meiner Punkband, von Fritz und Bier.
Siehst du, der Punk kommt immer zurück, ich
ja,
sag's
das
dir.
Stimmt, das stimmt.
Ach Gott. Ja, und das war echt, das war richtig, richtig abgefahren. Und ja, auch sie so als Künstlerin generell einfach kennenzulernen, ja. Weil...
Die ist irgendwie cool, ne? Ich glaube, die ist irgendwie...
Die ist super cool, die ist mega nett. Sie ist auch noch eine richtig coole Mama. So, die Family war dann auch dabei und die Kiddies sind so cool. Die sind so ein Riesenherz. Und sie als Künstlerin ist halt auch so Soundcheck. Hey, die Chöre waren letztes Mal und wir müssen und... Ah, also die checkt alles und jeden. Die kennt die komplette Crew. Also es ist wirklich so eine krasse Zusammenarbeit. Und die ist halt so... Ich habe mir sehr, sehr viel von ihr mitgenommen und... Bin voll dankbar und finde es voll, voll schön, sie kennenzulernen. Und ich war dann auch letztens mit ihr zusammen, habe ich auch einen Song geschrieben. Also es war echt super, super, super krass.
Jetzt ist dein Album ja in der Corona-Zeit erschienen, Liebe und Krieg, wo man dann nicht so richtig touren konnte und so. Jetzt habe ich zuletzt irgendwo gelesen, dass du schon am zweiten Album arbeitest und irgendwie auch schon aufnimmst und produzierst und so.
Also fast fertig.
Schon fast fertig, ja. Weißt du schon, kannst du schon verraten, wie es heißen wird?
Nee, ich darf noch nicht.
Ah, Mann.
Für mich, das Konzept, das steht schon an. Ich habe halt einfach die Zeit genutzt, weil ich dachte so, naja, auf der einen Seite kann man jetzt Trübsal blasen und nee, die Welt ist so scheiße.
Na.
Kann man machen, habe ich auch eine Zeit lang gemacht.
Haben wir alle
eine Zeit lang gemacht. Ja. Und dann dachte ich so, boah, eigentlich ist es so krass, weil wir haben jetzt die Möglichkeit, so viel Ruhe, in Ruhe einfach Dinge aufzuarbeiten oder ich zumindest und neue Songs zu schreiben und neue Sachen einfach entwickeln zu lassen. Und habe mich dann ins Studio gesetzt und habe dann ganz, ganz viel geschrieben. Und dann wieder aussortiert und dann wieder geschrieben. Und jetzt nähern wir uns.
Na, okay,
wir nähern uns.
Ist eigentlich, wenn du an so einem Album arbeitest, wie jetzt, wenn du an einem Solo-Album arbeitest, schreibst du in der Zeit trotzdem auch noch für andere? Also,
Ja. Das, also ich versuche das wirklich ganz klar voneinander zu distanzieren und auch zu trennen. Mhm. Wie gesagt, wenn ich für andere oder mit anderen schreibe, dann ist es eher so, ich lasse mich auf deren Themen ein oder darf halt ein Teil davon sein, was echt schön ist. Mhm. Und wenn ich so für mich schreibe, dann... Ich heul so rum, Leute, ich heul so rum, also vor allem bei Steffen auf der Couch. Ja, ey, wirklich, oh mein Gott, ey, bei Steffen auch in Hamburg im Studio, ey, was ich da rumweine. Manchmal sitze ich so, als ob ich so neben mir sitze und denke mir so, was ist eigentlich los mit dir, Kind? Aber ich finde es halt, je ehrlicher, desto besser und wir leben manchmal so dahin und betrachten alles so ein bisschen oberflächlich, aber wenn man halt immer so ein bisschen unter die Fassade blickt, dann tut es auch manchmal echt weh und dann ist es auch einfach wichtig, auch mal zu weinen.
Ja, na absolut. So. Ist sowieso Hamburg, ne, ist auch so ein krasser Songwriter-Hotspot in Deutschland. Irgendwie.
Ja.
Da läuft irgendwie alles zusammen, hat man immer das Gefühl. So, weil
Hamburg
hier bei den Songpoeten
ist echt entspannter.
80% der Acts, die hier irgendwie sind, haben irgendwie in Hamburg angefangen oder haben da jemand kennengelernt, der ihnen irgendwie irgendwas zugeschustert hat. Also das finde ich echt immer krass, wie sich in Hamburg alles trifft. Da gibt es ja auch diese Songwriter-Klasse und so.
Oder
ja.
Diese Popkurse gibt es da ja auch.
Genau.
Also es ist echt... Hamburg ist halt ein bisschen entspannter und ein bisschen kleiner halt. Das ist halt echt so, Sternschanze und Daniela Barm sind halt immer alle.
Ja.
Das ist irgendwie ganz, ganz schön. Ich mag das auch total gern. Aber ich mag auch Berlin und generell, also ich glaube auch jetzt durch Corona hat man halt auch gemerkt, wir haben Songs über Zoom geschrieben.
Ja.
So, die Jungs haben halt so ihr Laptop, ihr Bildschirm geteilt mit Produktion und so, okay, pass auf, hier brauchen wir ein Sidechain und ne. Also man hat auch dadurch irgendwie ganz gut funktioniert. Klar, ist persönlich besser und im Studio, weil du hast einfach so die Energie wächst und man kann sich so ein bisschen mehr auf den Sack gehen, sind wir mal ehrlich. Aber es funktioniert auch auf Abstand und ich glaube mittlerweile ist es egal. Oder letztens habe ich auch mit jemandem eine Session gehabt in L.A., wo ich auch war so, okay, moderne Welt, let's go. Also es ist echt ganz, ganz spannend, so wie sich jetzt auch, glaube ich, so das Songwriting-Verhältnis verändert hat.
Jetzt hast du ja eine neue Single zusammen, die ja wahrscheinlich, ist das ein Vorbote fürs Album, weiß ich nicht, oder ist das so eine Zwischen...
Das ist einfach nur so eine Zwischennummer.
So eine Zwischennummer, weil die auf dem letzten Album auch nicht drauf ist. Aber ist
ja,
jetzt so
das war einfach so eine Zwischennummer.
Die Bridge sozusagen.
Die Bridge zum neuen Album. Also ich sag's mal so, das zweite Album wird ein bisschen erwachsener und auch vielleicht ein bisschen ernster.
Ja.
Und zusammen war also der Song, der so komplett rausgefallen ist. Nein, ich hatte auch mal Bock, einfach mal auf was Positives rauszuhauen, vor allem nach so einer Zeit.
Ja.
Und ich fand's halt auch für uns so abgefahren, eben durch diese Zeit durchzukommen und dann festzustellen, okay, schon abgefahren, wie heftig wir dann doch zusammenhalten. Und deswegen dachte ich so, lass mal den veröffentlichen.
Also das ist noch eine ganz wichtige Frage, die mir unter den Nägeln brennt, weil ich es auch in einem Interview gelesen habe. Ist es immer noch so, dass bei jedem öffentlichen Auftritt, also vor einem Fernsehen und so, den du machst, danach irgendwie deine Mutter sagt, was gut war und was nicht so gut war?
Ja! Oh ja! Yeah. Ich hab, ey, meine Mama ist mein Endgegner. Aber im positiven Sinne, naja, also ich bin halt auch...
Klar, Endgegner ist ja so, kann man ja super gut positiv besetzen, den Begriff.
Sie ist so, bam, bam, bam. Nee, sie ist halt so der ehrlichste Mensch, den ich auf dieser Welt kenne und ich vertraue ihr halt voll und ganz und wir kennen uns auch beide sehr gut.
Ja, ja, aber ich meine, ist das dann wirklich auch so eine Technikkritik, wenn ihr sagt, Mädchen, also was hast du denn da, das Cis hast du ja richtig verkackt. Oder
ja, ja, so voll
so,
pass auf, an den Tiefen musst du arbeiten, ey, zieh nächstes Mal höhere Schuhe an, weil dann hast du eine bessere Stütze. Also wirklich so Sachen. Ich glaube, das ist für Außenstehende so total weird und die denken so, wie kann das denn sein? Ich bin damit aufgewachsen und ich bin halt auch so jemand, wenn mich jemand kritisiert, nehme ich es halt super gern an, weil ich denke mir so, nur so kann ich besser werden. Und meine Mom hat halt immer mir versucht, das Stärkste und das Beste mitzugeben und halt eben zu arbeiten. Lernen, wenn du etwas erreichen willst, musst du auch daran arbeiten. Deswegen, Gesang passiert ja nicht so. Es ist ein Muskel, der muss trainiert werden. Das, das ist halt alles so viel Technik.
Mhm.
Autotune hin oder her, Leute. Ne. Und das finde ich total cool und ich lieb's wirklich. Also, und auch wenn wir zu, also sie guckt dann im Saarland ESC und ich in Berlin kriege ich auch wie so ein Live-Ticker. Wir sind beide wie so ein Live-Ticker.
Du hast auch mal gesagt, die hätte dir so ein bisschen so die polnische Disziplin beigebracht.
Ja, ja, harte Schule, aber die ist es wert.
Gerade im Operngesang und so braucht man das ja sowieso.
Ja, deswegen von nix kommt nix.
Was hat deine Mutter zur Performance der ukrainischen Frau beim ESC gesagt?
Sie war so, oh, das fand sie jetzt zu modern. Sie war so, ist jetzt nicht meins, aber war trotzdem gut.
Technisch okay.
Technisch okay. Ja. Weißt du, ja, cool, finde ich auch. Ist halt eher was für die jüngeren Leute. Weißt du, ja, Mama. Okay.
Sehr gut. Wir haben eine Neuerung im Songpoeten-Podcast. Bisher hatten wir immer die sogenannten Fragen von außen. Die wurden immer von Bandkollegen oder Mitmusikern oder Freunden gestellt oder so. Das ist ab dieser Staffel anders. Wir haben gedacht, wir ändern das mal ein bisschen. Und zwar können jetzt unsere HörerInnen Fragen stellen. Wir rufen dann vorher auf Instagram dazu auf. Ja, es gibt ja auf Instagram den Songpoeten-Podcast-Account. Dem sollte man sowieso folgen, falls man es noch nicht tut. Und da kann man dann erfahren, wer bei uns zu Gast sein wird und dementsprechend Fragen einschicken. Und da suchen wir dann die interessantesten Fragen daraus aus. Und wir haben jetzt bei dir eine wahnsinnig interessante Frage geschickt bekommen, die so ein bisschen auch in so ein Thema reinspielt, über das ich mit dir sowieso noch gesprochen hätte. Deswegen lässt sich das irgendwie gut miteinander verbinden. Und zwar von der Userin Hard Voice and Soul. Ich weiß, kann auch ein User sein. Und Hard Voice and Soul fragt, warum ist es in der Musikszene normal, Künstler zu unterstützen, die andere Scheiße behandeln, anstatt einen Unterschied zu machen und etwas in der Szene zu verändern? Ist das professionell? Geht es wirklich nur um den Gewinn? Eine sehr kritische Frage, muss man
sagen. Eine richtig gute Frage.
Aber eine sehr, sehr gute Frage, weil ich habe nämlich gelesen, dass du hast zum Beispiel einen sehr engagierten Text auf, ich glaube, auf web.de geschrieben zum Weltfrauentag.
Ja.
Und bist ja sowieso auch sehr engagiert, was LGBTQIA-Rechte betrifft. Und hast ja auch dieses Video zum Beispiel gemacht, in dem gewoked wird und irgendwie Tänzer so aus der Ballroom-Szene auftauchen und so weiter und so fort. Also es ist ein Thema, das dir tatsächlich am Herzen liegt. Und gerade jetzt, ich meine, diese Frage spielt natürlich auch ein bisschen in diese Deutschrap-MeToo-Diskussion rein, die es gerade gibt. Wie ist da deine Meinung zu?
Also, oh Gott, wo fange ich jetzt am besten an? Oh mein Gott, oh mein Gott! Nein, also erstmal zu dieser Deutschrap-MeToo-Geschichte. Ich muss halt wirklich sagen, ich fand das so stark von Shirin. Ja. Dass sie einfach so geballert hat. Also man muss sagen, die hat halt einfach krass geballert. Und ich habe mir eh schon gedacht, das ist eigentlich so eine Frage der Zeit. Ich finde es so gut, dass wir immer mehr vertreten werden in der Musikszene und in der Musikbranche, vor allem im Rap-Bereich, dass Frauen einfach immer mehr Aufmerksamkeit kriegen und endlich, dass sie endlich ihre Zeit haben. So. Und ich finde es auch so faszinierend, dass komischerweise Rapperinnen es schaffen, irgendwie zu dissen, aber nie unter die Gürtellinie zu gehen, während Rapper meistens richtig auf die Kacke hauen, was halt natürlich auf der Gleichberechtigungsebene nicht unbedingt fair ist. Und es war für mich einfach die Frage der Zeit.
Mhm.
Und ich fand das richtig, richtig cool und auch sehr, sehr mutig. Und
sehr mutig.
Ich fand es ein bisschen schade, dass dann so wenig Rapper was dazu gesagt haben, sondern alle waren so, ich bin Bambi, ich sehe nichts, ich höre nichts.
Wenn ich nichts sage, dann merkt keiner, dass ich da war.
Das fand ich ein bisschen schade, weil vor allem Hip-Hop und Rap immer, also es ist ja mittlerweile, so dumm es auch klingt, das ist zwar eine eigene Welt, aber die bewegt sich ja auch immer mehr in die Pop-Welt und wird ja auch mehr im Mainstream gehört.
Absolut.
Und ja, wie sage ich das am besten? Das ist auch, diese Rap-Welt ist dominiert auch so in die Pop-Welt und inspiriert sich auch gegenseitig.
Klar, sehr.
So. Ja. Genau, da hätte ich mir echt ein bisschen mehr gewünscht, aber ich fand es total stark, dass viele Künstlerinnen dann auch geteilt haben und das supportet haben und das nicht so war, so, ja, also wir sind im Schlager oder ja, also wir sind im Pop, sondern dass alle einfach gesagt haben, genau so.
Mhm.
Und das fand ich wirklich stark, das hat mich auch sehr, sehr gefreut. Generell versuche ich, wenn ich von einer Sache überzeugt bin oder Musik gut finde, und da unterscheide ich auch nicht in den Genres, weil ich schreibe ja auch unterschiedliche Musik, ich bin offen für unterschiedliche Musik und generell bin ich pro Menschenrechte. Ja. Für mich ist diese ganze LGBTQ+,
dass man das so aussprechen muss, ne?
Plus-Szene ist halt einfach für mich Grundbedürfnis und auch ein Stück Menschenrechte.
Ja.
Und ich finde es halt immer wieder so erschreckend, dass ich regelmäßig auch gefragt werde, wie meine Sexualität ist. Und ich denke mir immer so, das hat gar nichts mit meiner Musik zu tun. Und ich finde es schade, dass wir uns das fragen, obwohl es eigentlich egal ist.
Ja.
Ich erwarte dann immer so ein bisschen mehr von unserer Gesellschaft, aber ich glaube, wir sind noch nicht so weit.
Ich glaube,
und wir
auch
müssen
noch lange
so
nicht
lange darüber reden, bis es eben normal wird.
Ja.
Und deswegen thematisiere ich das gerne in meinen Musikvideos oder eben auch in meiner Musik. Und generell freue ich mich, dass wir immer mehr Frauen in der Musikindustrie werden.
Ja, das sind echt zu wenig. Du hast es mal erzählt, wenn du auf so ein Songwriter-Camp gehst, dann sind da irgendwie 25 Leute, dann sind 5, wenn es hochkommt.
Wenn es hochkommt, wenn es hochkommt. Also letztens war ich auf einem Rapper-Camp in Berlin. Unique war da noch kurz da. Und dann war ich alleine. Ich war komplett alleine dem Ganzen ausgeliefert. Ich war so, okay Leute, was passiert hier? Ich finde es dann immer so ganz, ganz süß, weil ich bin halt auch so ein bisschen androgyner und buschikoser und ich bin jetzt halt nicht so das Instagram-Mädchen mit aufgespritzten Lippen, whatever.
Oh mein Gott!
Oh mein Gott! Sondern die Jungs sind dann halt auch immer so, Bro. Der blasse, blonde Junge aus dem Studio. Ich finde das immer ganz witzig. Ich mache mich auch selbst drüber lustig und ich habe damit auch ehrlich gesagt gar kein Problem. Aber ich habe das Gefühl, dass viele, weil sie es einfach nicht gewohnt sind, so ein bisschen vor Frauen Angst haben.
Na wahrscheinlich, glaube ich auch. Das glaube ich auch, total.
Aber es ist einfach so, dass Frauen anders schreiben.
Ja.
So, und das ist nicht besser und nicht schlechter, sondern wir schreiben einfach anders, weil wir vielleicht auch viele Dinge auch anders sehen. Und ich glaube, wenn man dem allen eine Chance geben würde, dann würde man auch sehen, dass das eine das andere befruchtet.
Aber um auch nochmal auf die Frage von Hard Voice and Soul zurückzukommen. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass du Songs schreiben würdest, nur um sie sozusagen zu schreiben oder um zu verkaufen, sondern wenn jemand irgendwie scheiße ist oder offensichtlich kacke ist oder sich irgendwie menschenfeindlich verhält, dann würdest du das auch ausschließen, für diese Person zu schreiben.
Ja, ja, ganz klar. Also für mich ist eh so ein persönliches Ding, wenn ich Songs schreibe, immer am wichtigsten, dass man sich halt auch versteht, weil ich habe das Gefühl, wenn der Vibe eh nicht passt, dann entsteht auch nichts.
Ja.
Ist halt auch so, ich hatte auch manchmal so Songwriting-Sessions, 2 in meinem ganzen Leben, das ist schon verrückt, wo man zusammen im Studio war und ich war so, ich mag dich voll gern, lass uns ein Bier trinken, aber ich glaube, hier wird nichts passieren.
Na, bestimmt.
Das passiert immer wieder. Was ist immer wieder? 2 in meinem Leben. Hey.
Ich hatte schon manche Dates, die so ausgegangen sind.
Okay. Ehrlicherweise,
muss ich ehrlicherweise sagen.
Nice. Ja, das kann es auch gut gehen.
Ja, das kann es auch gut gehen.
Nee, ich hab immer großen Respekt davor. Ich hinterfrage halt einfach oft Sachen. So, ja. Ich frage mich halt so, warum macht der Mensch das? Was ist der Hintergrund? Ja, versuche dann auch eigentlich eher zu supporten.
Zum Abschluss noch. Eine kleine Anekdote, die ich gelesen habe. Du hast gesagt, du kaufst nur noch Secondhand.
Ja.
Wie läuft das bisher?
Es gab ein Jahr, da lief das ziemlich, ziemlich gut. Ich habe wirklich ein ganzes Jahr nur Secondhand gekauft.
Ja.
Irgendwann braucht man Unterhosen.
Na gut, also du hast gesagt Unterwäsche und Basics, das ist ja,
ja
auch völlig okay.
Genau. Und das lief eigentlich echt ganz gut. Ich versuche das auch nach wie vor, so gut es geht, irgendwie mich dran zu halten. Manchmal geht es halt nicht immer.
Ja.
Aber in Berlin geht das eigentlich ganz gut.
Stimmt, da gibt es echt krasse Secondhand-Läden.
Das ist auch echt cool.
Die sind manchmal besser aufgestellt als First-Hand-Läden, als manche First-Hand-Läden.
Ja, das ist wirklich krass. Und ich habe da so ein paar ganz besondere, wo ich dann auch mal gucke, so für die Bühne. Gut, jetzt ist es eh ein bisschen schwierig mit Bühne.
Ja.
Die Tour ist ja erst nächstes Jahr, mussten wir jetzt üben. Aber ja, ich versuche da ein bisschen drauf zu achten.
Liebe Ela, das war ein ganz tolles Gespräch. Ich fand das wahnsinnig aufregend. Ich finde, es gibt so viel aus deinem Kosmos zu erfahren und zu erzählen. Das hat mir riesengroßen Spaß gemacht.
Mir auch. Vielen Dank.
Vielen Dank dafür.
Dankeschön.
Du bist ja wirklich, man muss ja wirklich sagen, du bist ja die deutsche Linda Perry, muss man ja wirklich schon sagen.
Okay.
Also hier Hits für alle möglichen Leute schreibst.
Richtig
und,
cool.
Also wirklich ganz toll. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg auch im nächsten Album und freue mich, wenn wir uns dann irgendwann mal hier wiedersehen.
Yeah.
Und dann mal gucken, was in der Zwischenzeit passiert ist.
Ich bin ready.
Sehr gut. Liebe Songpoeten-ZuhörerInnen, wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei diesem Podcast eurer Wahl. Und denkt dran, folgt dem Insta-Account, damit ihr auch unseren zukünftigen GästInnen Fragen stellen können, so wie wir das hier heute gemacht haben. Ich freue mich auf euch beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Songpoeten ist ein Podcast der Sony Music Entertainment Germany, erdacht und kreiert von Alexandra Falken und Petra Delmar, moderiert von Nils Bokeberg und produziert von Pool Artists. Und natürlich mit freundlicher Unterstützung der Sony-Künstler und Freunden. Der Intro- und Outro-Song Wann immer wird uns freundlicherweise von Luca zur Verfügung gestellt.